hast ins Intro gerotzt.
Wer redet, ist nicht
ich
tot.
Ich habe gerotzt.
Intro gerotzt.
Von wegen. Ich habe mich da gar nicht bewegt. Intro gerotzt. Hau ich mich ja gar nicht. Total eingeschüchtert.
Intro gerotzt hat Christoph Raffelt. Das heißt, hier ist eine weitere Ausgabe der Flaschen. Wir trinken Wein und reden darüber und auch noch über so ein paar andere Sachen mit, wie gesagt, Christoph Raffelt.
Und Holger Klein natürlich.
Also, ne, als Intro rotzen und dann sowas. Also das wird auch nicht. Also
ja, ich bin total eingeschüchtert jetzt.
Ja, das merke ich.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, dann sag doch am besten.
Aber habe ich gar nicht gerotzt. Das muss der Admin gewesen sein. Das war der Admin.
Der Admin hat ins Intro gerotzt. Wenn die Sendung
einen Titel, von der Ortschen Wolke gerotzt.
Wenn die Sendung einen Titel bräuchte, wäre es der. Der Admin hat ins Intro gerotzt. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe gesagt, ich habe zwei tolle Weinsachen geschenkt gekriegt. Und zwar ein Kellnermesser. Von Scruple, was mein Lieblingskellnermesser sowieso schon ist. Und das, was ich geschenkt gekriegt habe, das ist auch noch aus Holz. Also jetzt nicht komplett, weil ein bisschen Metall braucht man ja, aber weitgehend. Also da, wo kein Metall sein muss, ist es aus Holz und das ist total schön. Und irgendjemand war so wahnsinnig, mir diese Menükaraffe zu schenken. Weißt du, diese Dekantierkaraffe mit Hin- und Herschütt-Karaffe.
You know? Was du immer geschenkt kriegst.
Ja, ich war da auch sehr irritiert drüber, weil das Ding ist ja wirklich entsetzlich teuer. Habe ich Geschenk gekriegt. Falls die Schenkenden zuhören, herzlichen Dank. Ich bin sehr hingerissen. Und dann dachte ich heute, ich probiere diese super Dekantierkanne mit Hin- und Herschütten mal aus, ne, weil kann ich ja einen Wein machen, dann den nächsten. Sagt der Christoph. Nee, also ich dekantiere meine nicht.
Ja, wenn ich die dekantiere vorher, dann schreibe ich das halt dazu, damit alle dekantieren, weil sonst ist ja doof.
Ne? Ich vermute,
wenn du zwei Stunden vorher dekantiert hast und die anderen nicht, dann hast du halt gerade einen anderen Wein im Glas als wir. Ne?
Ja, ich habe den schrecklichen Verdacht, dass alle anderen dekantiert haben.
Warum?
Ja, weil sie können. Keine Ahnung, weil sie dachten.
Meinst du, die haben alle so einen Doppeldekantierer geschenkt bekommen?
Nee, aber die haben wahrscheinlich gedacht so, ah ja, ist Rotwein, dekantieren wir mal. Ist jetzt einfach nur ein schrecklicher Verdacht, den ich habe.
Ja, es kann natürlich sein, dann haben wir Pech gehabt.
Spaziergänger
also gut, macht ich habe halt meine halt in der Mikrowelle erwärmt, weil die ja vorher im Keller waren. Die sind jetzt natürlich auch ein bisschen anders.
Aber grundsätzlich sind die in Ordnung, ne?
Ja, klar, sind in Ordnung. Die haben halt nur ein bisschen.
Oh, siehst du, Chrysophylax hat gerade im Chat geschrieben, wir haben nicht dekantiert, weil ich gefragt und keine Antwort bekommen habe. Das ist gut.
Wo hat er denn gefragt?
Ist doch egal, er hat ja eh keine Antwort gekriegt.
Hat er bei mir gefragt?
Mich hat er nicht gefragt. Ich habe
nicht mitbekommen.
Ich weiß auch nicht, mich hat er auch nicht gefragt. Mich fragt ja keiner.
Tut mir leid, aber habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen.
Nein, aber muss dir doch gar nicht leid tun.
Nee, doch.
Nee, weil er nicht dekantiert hat.
Nee, ist ja auch richtig, aber es tut mir leid, dass ich nicht geantwortet habe.
Ach, Antwort. In Christophs Blog unter der Ankündigung.
Aha.
Naja, wer liest heutzutage noch Blogs?
Genau, verdammt.
Das ist doch was für alte Leute.
Ja, tut mir leid, dann habe ich da irgendwas übersehen, ne?
Übersehen. So. Haben wir Hörerfragen übrig behalten eigentlich?
Es kam jetzt vorhin eine, weil ich ja getwittert hatte, dass ich meine Wein in die Mikrowelle stellen würde.
Gab es jemanden, der dir das geglaubt hat? Es gibt ja immer Leute, die glauben einem auch noch den letzten Scheiß, den man so erzählt.
Stimmt. Nee. Schade. Hat mich jetzt keiner gemeldet und gefragt, ob ich das jetzt ernst meine oder nicht, wie auch immer.
Aber wie war die optimale Trinktemperatur war die Frage. Ne?
Das waren zwei Kommentare und ich habe sie beide nicht beantwortet.
Echt?
Verdammt, was ist das denn?
Tut mir leid. Das ist Nachlässigkeit, aber so ist das, wenn man trinkt.
Ja, man wird dann auch alt.
Man wird wunderlich. Alt. Genau, man wird wunderlich und. So, wie ist denn die optimale Trinktemperatur?
Das kommt natürlich drauf an, was du trinkst. Ne? Ich würde jetzt mal sagen...
Cola!
bei den roten... Nee, aber du hast Schaumweine, du hast Weine, du hast Rosé, du hast Rotwein, du hast Sherry und Portwein und innerhalb dieser Weine kannst du auch nochmal Unterscheidungen treffen.
Ich wurde übrigens gerade gefragt, wo es den ominösen Chat gibt, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen. Habe ich mal wieder verkackt, dazu zu schreiben. Den gibt's auf Freenode.net und der Channel heißt K-Leitung, also Kleitung sozusagen, was auch so ein Name ist, der historisch gewachsen ist. Oder wer will, kann sich auch direkt über streams.xenim.de in das Interface da einloggen. Da gibt's so ein Webchat, IRC, Internetface, Interface. Zurück zur optimalen Trinktemperatur.
Genau, ich habe es auch nochmal in diesem Artikel, wo ich die Kommentare nicht beantwortet habe, bei mir habe ich es auch nochmal reingeschrieben.
Welche? Was? Ja. Was hast du da reingeschrieben?
Ja, das mit dem Xenium und der K-Leitung und
so. Ach so, okay.
Damit dann man das nochmal schwarz auf weiß hat.
Mhm. Denn was man schwarz auf weiß, aber wie ist denn jetzt eigentlich die optimale Trinktemperatur?
Ja, von was denn? Jetzt zum Beispiel von dem Zweigeld, den wir als erstes im Glas haben.
Zweigeld, warte mal, ich muss mir die Flasche raussuchen. Das ist Zweigeld. Ja, wie ist denn zum Beispiel die
optimale... Zweigeld und das andere ist Blaufränkisch.
Einer wie der andere Qualität.
Genau. Ich würde sagen, so zwischen 15 und 17 Grad.
Ist das, was ich habe? Ist das, was ich habe, wenn, ist das, also sind 15 bis 17 Grad das, was ich habe, wenn das Ding in meiner Wohnung gestanden hat? Oder sind es dann eher die 21 Grad, mit denen
genau,
ich hier meine überheizte?
Das ist genau das Problem. Ich würde sagen, dann hast du eher um die 20 Grad.
Ah, ja.
Und eigentlich sollte man keinen einzigen Wein um die 20 Grad trinken.
Aha.
Ja. Also das ist halt, das kommt halt.
Aber die Flasche
halt
fühlt sich so kalt an.
Ja, vielleicht hast du es schon ewig lang in der Wohnung stehen oder ist vorhin reingeholt oder so?
Stand hier rum.
Keine Ahnung.
Steht hier
rum. Vielleicht ist es gar nicht so warm bei dir.
Kann auch sein.
Also hier zum Beispiel, hier wo ich sitze, ist es zum Beispiel auch nicht so warm. Mhm. Also da habe ich keine 20 Grad in dem Zimmer. Und da ist es dann auch okay. Ja.
Aber warum? Aber
ich würde grundsätzlich sagen, Rotwein immer kälter, als man so im Hinterkopf hat. Und Weißwein tendenziell immer ein bisschen wärmer, als man so im Hinterkopf hat.
Mhm.
Wieso man sagt, bei Raumtemperatur trinken?
Weil es früher kälter war, als
es
erfunden
genau.
wurde, oder?
Genau.
Ja. Was hat man denn bei Weißwein im Hinterkopf? Ich weiß es gar nicht.
Naja, es kommt halt oft vor, dass man irgendwie sowas aus dem Kühlschrank holt und dann einschenkt. Ne?
Ja, das mache ich und es ist mir grundsätzlich zu kalt.
Genau.
Das heißt, die 8 Grad, die mein Kühlschrank hat, sind zu viel, beziehungsweise zu wenig, weil es ja kalt ist.
Ja.
Okay.
Also ich würde sagen, die wenigsten haben ja irgendwie ein Temperaturmesser zur Hand, mit dem sie jetzt irgendwie die Flasche oder den Wein messen. Aber
Hast du sowas, ne?
Ja, ich hab mal irgendwie. Ich habe sowas tatsächlich mal geschenkt bekommen, was man um die Flasche drum machen kann. So eine Manschette und dann zeigt es halt an, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie benutzt.
Achso.
Also Weißweine hole ich halt aus dem Keller, weil ich jetzt einen Keller habe, der vergleichsweise kühl ist. Und im Sommer ist er halt schon ein bisschen wärmer als im Winter. Und im Sommer tue ich das Ganze dann nochmal kurz in die Kühlung. Wenn ich jetzt einen Wein aus dem Kühlschrank hole, dann lasse ich den eigentlich erstmal eine halbe Stunde draußen stehen oder so. Ne? Mhm. Vorher nicht. Vorher trinke ich den nicht. Und einfache Weißweine kannst du im Zweifelsfall halt kühler trinken als komplexere Weißweine. Also ich würde sagen, einfache Weißweine kannst du auch bei 6, 8, 8, 9 Grad trinken und komplexere Weine irgendwie zwischen 9 und 12 Grad, so die Ecke.
Das ist ja auch das, was sie in der Kneipe immer machen, wenn sie dir so unterkühlten Pinot Grigio als Weißwein verkaufen. Ja.
Ja.
Also ein Weinthermometer könnte ich ja mal auf meine Wunschliste packen. Aber
du kriegst das dann auch immer alles.
Das ist das Schlimme. Dann nehme ich lieber was nicht so albern ist.
Also, unglaublich. Ich habe ja zu Weihnachten auch ein paar Bücher bekommen von Lesern. Ja, Lesern oder Hörern. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja.
Muss ich auch mal sagen.
Ich finde das auch immer total super. Geschenke sind voll toll. Ist
total schön.
Ja.
Ja,
das Beste, was ich gekriegt habe, das ist so unglaublich. Wo liegt's denn? Ach, in der Küche. Mir hat einer, anonym, ich weiß nicht, von wem es war, also ich hatte so einen kleinen wattierten Umschlag im Briefkasten, darin ein kleines Päckchen, richtig schön eingepackt, so schön gestreiftes Papier mit einer Schleife drumherum und darin so eine Spielkartenplastikverpackung und in dieser Spielkartenplastikverpackung, ich habe sie gar nicht gezählt, aber so 2 Zentimeter dicker Stapel Duck Panels als Aufkleber, also, ne? Also Szenen aus Donald Duck Geschichten Aufkleber.
Ach, das hattest du getwittert. Ja,
völlig stimmt, geil.
Gesehen.
Und jetzt sitze ich hier und denke mal, oh, das klebe ich mir dahin. Nein, das kann ich mir nirgendwo hinkleben.
Sind die alt oder wie? Ist das historisch sozusagen oder gibt es die irgendwo?
Ich vermute mal, dass die irgendjemand gebastelt hat und mir geschickt hat. Also,
gebastelt?
Ja, vermute ich mal. Also ein dieser Aufkleber.
Nicht einfach nur Aufkleber? Wie? Verstehe ich jetzt nicht.
Naja, es sieht aus, als hätte da jemand sich die Mühe gemacht, aus Duck Panels einen Aufkleberbogen herzustellen und den dann irgendwie zu schneiden, zu verpacken und zu verschenken. Vielleicht bin ich auch nicht der Einzige, der sowas gekriegt hat. Einen dieser Aufkleber habe ich auf dem Chaos Communication Kongress gesehen. Der klebte da an irgendeiner Wand. Das heißt, es könnte gut sein, dass derjenige, der mir die geschickt hat, auch da war.
Mhm. Ja. Interessant. Also
Völlig geil. Und jetzt traue ich mich nicht, die irgendwo hinzukleben, weil ich die so toll finde. Ja. Ist alles so anstrengend. Kannst du eigentlich auch nur trinken. Apropos.
Ja, ne? Ja, genau. Fangen wir an.
Mit unserem 21 Grad Zweigel. Wenn ich das Zeug, mein Keller ist so warm, ja, da kann ich Flüchtlinge unterbringen. Das ist so warm da unten. Ich kann da nichts reinstellen. Also kein Wein, kein gar nichts. Also.
Ja, ich habe glücklicherweise hier zwei Keller. Einen wirklich klitzekleinen Keller, aber ich, da passt das, was ich an Wein habe, eben rein. Der ist kühl. Und dann haben wir eine Garage, die ist knallewarm. Also so, dass du da Bücher, Klamotten und so weiter lagern kannst, weil da die Hauptheizungsleitung des Mehrfamilienhauses durchläuft.
Genau, das ist echt cool. Das ist genau in meinem Keller, ist dieses Rohr. Ich habe schon überlegt, ob man da nicht irgendwie vielleicht einen Wärmetauscher dranhängen und Strom erzeugen kann oder sowas. Dann habe ich da wenigstens was von. Und den Strom nehme ich dann, um eine Kühlung zu betreiben, mit der ich meinen Wein da unten auf konstanter Temperatur halte. Clever. Ich bin so clever, was das angeht.
Total.
Wahnsinn.
Unglaublich.
Wahnsinn.
So, kling, kling.
Was? Ja, ich habe... Ah ja, hier, so, genau. So mache ich auch mal. Jetzt. Ah ja, und pass auf. Ich habe auch zwei. Ja, genau.
Wir haben zwei Gläser, weil es sich ja irgendwie anbietet, dass man zwei Stößchen. Österreichische Rotweine von einem und demselben Erzeuger, aus einem und demselben Jahrgang, die im Prinzip auch noch vom selben Boden stammen und gleich ausgebaut wurden, einfach mal nebeneinander probiert.
Ja. Das heißt, den anderen soll ich jetzt in das andere Glas schütten?
Genau.
Oder noch nicht?
Ich würde sagen, du kannst den Blaufränkisch schon in das zweite Glas schütten. Und wir lassen denjenigen, die mittrinken, die Zeit, das auch zu tun.
Warte, Atmo. Geiler Atmo. So. Ja, meinst du, die Zeit ist fertig? Meinst du, die haben es jetzt? Also den Zweigelt haben die doch jetzt schon eingeschonken.
Ja, klar. Nee, ich rede ja auch noch ein bisschen. Ne? So. Du kannst ja schon mal schnuppern. Also eigentlich hatte ich ja vor, wir haben ja jetzt Österreich Weißwein gemacht und jetzt haben wir noch Österreich Rotwein. Und eigentlich gibt es drei klassische österreichische Rebsorten, nämlich Zweigelt, Blaufränkisch und St. Laurent.
Ja, St. Laurent habe ich, glaube ich, noch nie gehabt.
Doch, hatten wir schon, weil wir nämlich schon in der Deutsch-Rotwein-Sendung 2, glaube ich, hatten wir schon einen St. Laurent aus Rheinhessen.
Ach.
Ja.
Da war ich am Ende wieder so betrunken. Ich lache,
dass ich nicht mehr mitbekommen habe.
Ja. Ich tue immer dasselbe.
Ja, genau. So war das nämlich. Genau, und das sind also die drei Klassiker. Und das Interessante dabei ist eigentlich, dass Blaufränkisch und St. Laurent vergleichsweise alte Rebsorten sind, wenn der Zweigelt aus dem Blaufränkisch und dem St. Laurent entstanden wurde. Also entstanden wurde, weil er halt gezüchtet wurde.
Ach so, ja.
Entstanden ist aus Blaufränkisch und St. Laurent. Und zwar von einem Herrn Zweigelt in der Forschungs- und Versuchsanstalt in Rust oder wo es auch immer.
Und zack, ist es kaputt, ne? Irgendwie. Was? Der Wein heißt wie der Herr Zweigelt.
Ja, wenn das ja, so weitergeht, dann trinken. Ist irgendwie ein schöner Name, oder?
Ich weiß nicht. Ja, vorher, bis ich wusste, dass es ein Mensch ist, dachte ich auch, so ein schöner Weinname.
Ist besser als Zuchtnummer 181271.
Das stimmt.
Das musst du schon zugeben.
Wenn das so weitergeht,
Der hieß, glaube ich, vorher Rotburger und dann Zweigelt.
Trinken die Leute irgendwann Schneidereit. Aber
Rotburger ist auch nicht so schön.
Schneidereit.
Rotburger.
Rotburger klingt wie eine Wurst. Thüringer Rotburger.
Ja, sowas, genau. Damit man mehr Vitamine
zu genau, sich nimmt. Thüringer genau, Rotburger.
Das Rote schafft, bringt die Vitamine. So, warum haben wir jetzt hier nicht drei Rotweine, sondern zwei Rotweine und ein Süßwein? Das liegt daran,
weil wir nicht genug Kohlen haben, um den ganzen...
Doch, ich habe ja extra, ich bin ja extra, ich habe extra gesucht, dass ich wieder Rotweine auch mal wieder unter 10 Euro finde, was auch in Österreich jetzt gar nicht so einfach ist, also vernünftige Rotweine für unter 10 Euro zu kriegen. Und ich hätte halt gerne eigentlich auch noch den St. Laurent vom Tienhoff, ne, vom Erwin Tienhoff, von dem wir heute die Weine trinken, gehabt. Den hatte jetzt aber der Händler nicht. Und wenn ich jetzt anderswo von irgendeinem Winzer die drei Flaschen bekommen hätte, dann hätte ich, bei denen habe ich sozusagen nicht den Rest des Paketes gefunden. Da ich aber jetzt denke, dass es irgendwie mehr Sinn macht, 6 Flaschen zu bestellen als 3, von wegen der Versandkosten jetzt, habe ich dann so gemacht. Also jetzt zwei österreichische Rotweine und ein Süßwein, weil Österreich einfach auch ein Süßweinland ist. Also zumindest unten am Neusiedler See wird exzellenter Süßwein gemacht. Und wir haben im Prinzip jetzt drei Weine aus der Ecke Neusiedler See, Leiterberg.
Der Händler ist auch sowieso doof, muss man ja auch ganz einfach mal sagen, weil der hat uns das nicht geschenkt. Ja, da hatten wir schon bessere. Also,
der hat ja einen Preisnachlass gewährt, ne?
Hat er?
Ja.
Wo ist die Rechnung hier?
Stimmt.
Er hat einen Preisnachlass gewährt?
Stimmt.
Nee.
Die Rechnung,
Spezial. Hier die Rechnung. Preisnachlass. Zuzüglich Versandkosten. Nebenleistungen? Nix. Oder? Weiß ich nicht.
Nee.
Sehe ich nicht. Was sollte der kosten? Welschriesling Bärenauslese. Hm. 7,90 €.
Tja.
Das eigentlich, ist also.
Eigentlich hatten wir, also ich, der Bernd Klingenbohn von K&M Gutsweine aus Frankfurt, ja, weil der hat von mir auch Weine bekommen, als ich noch.
Der
haben uns gegenseitig sozusagen Händlerrabatt gewährt. Das müsste eigentlich drin sein.
Tatsächlich,
Rentnerrabatt, genau.
Nee, dann ist das ein total super Händler, wo alle immer einkaufen sollten. Ja? Und wenn es noch mehr Rabatt gibt, produzieren wir sogar Jingles. Echt, wir haben Rabatt gekriegt, das finde ich ja nett. Und das ist also praktisch das ist das, was die Händler untereinander sozusagen dann zahlen. Wenn du als Händler einem anderen Händler einen Wein einkaufst.
Das kann man so machen, ne?
Ah ja, interessant. Ja.
Das kann man so machen, wenn man nett ist.
Da sind ja brutale Margen drin.
Ja.
Also, genau. Ja. Das ist ja das Siebenfache. Okay, ich höre auf. Ich werde albern.
Du wirst krank?
Ja, ich bin Erkältung.
Ach, scheiße.
Ich kriege jetzt die Erkältung, die alle die letzten 6 Wochen hatten, kriege ich dann immer am Schluss. Mhm. Aber noch geht's. Ich habe nur Halsschmerzen. Das heißt, ich kann riechen.
Ja, du bist nach dem Kongress bist du gar nicht krank geworden, erstaunlicherweise, im Gegensatz zu den anderen. Ne?
Null. Ja. Ich habe mich aber auch nicht alle Tage darum getrieben und habe mir oft die Hände gewaschen.
Ja, stimmt. Vor dem Popeln und nach dem Popeln.
Genau.
Ja, also, ich wollte nochmal, worauf wollte ich nochmal zurück? Ach, auf K&M Gutswein. Warst du mal da, als du noch in Frankfurt gelebt hast?
Ich glaube nicht. Wo sitzen die da?
Die sitzen Hamburger Allee in Bockenheim und dann haben die aber noch eine andere Dependance.
Warte mal, was gibt's denn da? Im Nordend gibt's einen Laden. War ich da mal? Nee, da war ich auch nicht. Nee, kenne ich nicht.
Okay, ist ein sehr schöner Weinladen. Mhm. Also, die haben ein sehr gutes Angebot. Wer Lust hat, irgendwie da nochmal durchzustöbern, sollte das einfach tun. Also, es ist wirklich ungewöhnliche Champagner, ein schönes Deutschweinsortiment. Und ich hoffe mal, dass das jetzt auch schön ist, gut ist. Und in der nächsten Sendung machen wir ja den 3 Weine von einem Weingut. Vom Weingut der Stadt Klingenberg, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das sind, glaube ich, auch ziemlich
schön. Ach komm, ich mach die direkt auf. Ja, ja. Portugiese. Was? Ich hab das jetzt so wieder in den Karton getan. Wo ich gerade Portugiese auf dieser Flasche lese, fällt mir ein, dass es gestern bei uns in der Kantine gab es Schutzkrapfen. Ja, mit Paradiesern.
Echt? Paradiesern?
Nee, Paradieser. Stand auf der Karte. Ich gehe da ja nicht mehr essen, weil das ist fies. Aber stand auf der Karte. Ich lache dann immer sehr, weil alle Kollegen gehen da essen. Und ich denke immer, die kommen dann immer wieder und sind total frustriert. Und ich denke immer, warum geht ihr denn da eigentlich immer essen, wenn ihr so frustriert seid hinterher? Mhm. Zumal es 200 Meter weiter gibt es halt noch einen Laden, wo es echt richtig gutes Essen gibt, wo man immer glücklich nach Hause kommt.
Paradieser.
Der Händler lässt Grüße ausrichten und hat behauptet, er wolle live zuhören.
Oh. Ja, schön.
Sagt Chrysophylax im Chat gerade wieder.
Ah, der Chrysophylax, die da persönlich gekauft.
Anscheinend ist er da hingegangen und hat gesagt, ich hätte gerne, was hast denn du da gesagt, Mann? Warum? Geben Sie mir die Vrindweine. So, irgendwann werden wir so
groß. Ich glaube, das hatte er ja auch.
So,
ja, er hat mir das auch in die Kommentare geschrieben, genau.
Ja, aber der Händler,
der mit der Liste meinte, oh, sie hören den Podcast.
Aber hast du ja nicht gelesen.
Amüsierte, als ich meinte, oh, sie kennen die Geschichte mit dem Podcast. Grüße soll ich ausrichten. Das ist halt so, wenn man, aber es passieren sowieso ganz komische Sachen mit dem Podcast. Heute wurde irgendwie ein 2 Jahre alter Artikel irgendwie über Facebook und Twitter geteasert, also, ohne mein Zutun, also es ist manchmal ein bisschen seltsam.
Ich habe heute bei meiner Bank angerufen. Das ist eine Direktbank. Und habe gesagt, Holger Klein, guten Tag, ich habe da ein Problem. Und der Typ, arbeiten Sie beim Radio? Ich so, ja, und jetzt kacke ich mich halt ein, weil ich denke, oh Gott, da sitzt ein Typ, der weiß über meine finanziellen Verhältnisse Bescheid. Und der kann halt rumerzählen, dass ich eigentlich stinkreich bin. Oder was bedeutet diese Minus vor dieser fünfstelligen Zahl? Na gut. Was ist denn jetzt mit dem, was ich jetzt, ich habe vergessen, was ich in welches Glas geschüttet
habe. Zweigeld ist?
Ich habe vergessen, was ich in welches Glas geschüttet habe.
Nein, bitte.
Warte mal.
Scheiße.
Das, als erstes haben wir Zweigeld aufgemacht, ne?
Ja, genau.
Okay, dann ist das Zweigeld. Okay, alles klar.
Ja? Ich weiß es. Ja, okay. Kannst du es riechen? Also ich meine, riechst du?
Weiß ich nicht, ich habe am Blaufränkischen noch nicht gerochen, warte mal.
Ah, okay.
Ich vermute, ich rieche allein schon deshalb einen Unterschied, weil ich den Zweigelt in diesem Probierglas habe und den Blaufränkischen im normalen.
Ah, okay.
Gott, bin ich schlecht vorbereitet.
Du hast nicht mal zwei gleiche Gläser.
Ich habe tatsächlich gerade nicht, ich hab vergessen abzuwaschen.
Oh Gott.
Ja, meine neue Küche hat ja keine Spülmaschine.
Ach nein?
Nein, es haben so 15 Zentimeter gefehlt.
Ach ja, super. Hm? Und die war trotzdem so teuer, das gibt's ja gar nicht.
Ja, das ist das das wasserdichte Laminat.
Das du ja auch brauchst, weil du ja alles selber spülen musst und deine genau. Küche unter Wasser setzt. Okay, also wir sind bei Erwin Tienhoff und Erwin Tienhoff macht Wein im Burgenland. Das Burgenland liegt ja so, ich sag mal, an der Grenze zu Ungarn.
Die Burgenländer gelten übrigens als die Ostfriesen in Österreich.
Ah, echt?
Das sind so die Deppen. Hat man mir mal gesagt, ein Österreicher hat mir das gesagt.
Ja, da werden die Winzer sich auch besonders drüber freuen, denke ich mal. Also die ich kenne, freuen sich da bestimmt drüber. Das hatte ich bisher noch nicht gehört. Die machten allerdings jetzt auch keinen depperten Eindruck bisher, die ich da so kennengelernt habe. Also auch keinen ostfriesischen Eindruck eigentlich.
Das sagst du so, du hast dich noch nie mit dem ostfriesischen Winzer unterhalten.
Nee, das stimmt.
Wobei der ostfriesische Winzer an sich ein Ostfriesenwitz schon in sich, oder wächst da Wein?
Auf Sylt wächst Wein.
Das im Gewächshaus, weil die so reich sind oder so.
Nö, das war einfach mal irgendwie ein Joke von einem Rheingauer Weingut, die dort eben irgendwie eine kleine Parzelle irgendwie angelegt haben. Ich denke mit pilzresistenten Rebsorten, weil das ja doch schon relativ feucht ist da oben. Mhm. Aber der Wein soll durchaus trinkbar sein.
Was ist denn so das nördlichste?
Norwegen.
Ja, das ist das nördlichste Land. Ich meinte das nördlichste,
Wein... Nee, da wird auch Wein angebaut.
Wo ernsthaft Wein angebaut
wird. Da wird auch ernsthaft Wein angebaut.
Echt?
Ja, ja. Also einer der besten rheinhessischen Winzer, der Klaus Keller, der hat dort, wenn ich mich jetzt nicht schwer irre, ich glaube, ich irre mich nicht, der hat dort einen Weinberg beispielsweise. Er ist nicht alleine. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was die da anbauen und wie das Zeug schmeckt, aber gehen tut das wohl schon.
Also ich finde, der Zweigelt riecht, nee, der Blaufränkisch riecht frischer.
Okay.
Aber zurück zum Weingut. Ich unterbreche dich einfach immer weiter.
Erwin Tienhoff, der macht eben Wein im Burgenland. Der hat ist ein kleines Weingut, hat 11-12 Hektar, die er mittlerweile alle biologisch bewirtschaftet. Allerdings noch nicht so lange, also noch nicht offiziell. Sodass er irgendwie im Moment noch so ein Weingut in Umstellung ist. Also der 2012er Jahrgang, also der letzte Jahrgang, praktisch, der jetzt schon draußen ist, der ist sozusagen schon offiziell Biowein. Und im Prinzip arbeitet er aber schon länger entsprechend in seinen Weinbergen. Hat das aber eben wie ganz viele österreichische Winzer mittlerweile eben auch offiziell, dass er sich also zertifizieren lässt und überprüfen lässt und so weiter. Da sind die schon ziemlich weit vorne, die Österreicher. Die Guten, also die was auf sich halten, sind zum großen Teil mittlerweile auf biologische oder biodynamische Anbauart und Weise umgestiegen.
Biodynamisch, muss man immer dazu sagen, sind die Kackhörnchenvergraber.
Ne? Genau. Genau, ist ein Familienbetrieb, hat irgendwie 11-12 Hektar, was ihn eben in die Lage versetzt, sozusagen selber die Kontrolle zu behalten und nicht so viele nicht zu viel abverkaufen zu müssen, also nicht zu groß zu werden, hat auch nicht vor, viel größer zu werden. Das ist ja immer, es gibt immer so neuralgische Punkte sozusagen, wo man dann groß wird, wo man dann auch echt gucken muss, dass man sein Zeug los wird, seine Weine los wird, und so mit 11-12 Hektar ist das alles noch in einem Bereich, der sich sozusagen als Familienbetrieb ganz gut handeln lässt.
Ne? An der Stelle stelle ich immer so eine Standardfrage: Wie viele Flaschen kommen aus einem Hektar raus? Also im Durchschnitt unter Normalbedingungen, wenn man jetzt nicht eine Beerenauslese macht oder so?
Ja, muss man mal hochrechnen. Also ein Hektar, bei dem, wie er arbeitet, kommen 30, 40 Hektoliter raus.
Aus einem Hektar 30 Hektoliter?
Genau. Mhm. Und 30 Hektoliter umrechnen in 0,75 Liter Flaschen, das musst du
jetzt machen. Das muss ich jetzt machen. Okay, dann ja. Kannst du ja weiterreden. Ich überlege derweil, wie ich...
Genau. Also ich sag mal zum Beispiel in der Champagne, liegen die, glaube ich, dieses Jahr, also letztes Jahr bei der letzten Ernte, glaube ich, irgendwie bei 79 Hektoliter. Das ist schon fast das Doppelte von dem, was Tienhoff hier bei seinen Hofweinen gemacht hat. Und du kannst aber auch einfache Weine deutlich über 100 Hektoliter aus dem Hektar rausholen. Mhm. Das ist halt die Frage wirklich, wie du arbeitest und wie der Wein nachher sein soll. Der Wein, der Rotwein, den wir in der Weinsendung hatten, der Fitu,
ja.
Maria Fita, der hatte, glaube ich, 18 Hektoliter aus dem Hektar. Ja.
Es sind 4000.
Halt verflucht wenig.
4.285 Flaschen sind 30 Hektoliter.
Mhm. Okay.
Also 4000 Flaschen. Also es sind pro Hektar 4000 Flaschen Wein. Okay.
Okay, gut. Und er hat, glaube ich, irgendwie dann etwa einen Hektar. Zweigeld auf die Flasche gezogen, weil ich mich erkundigt habe auf seiner Website und da steht, dass er 4.390 Flaschen gemacht hat.
Ah ja, siehst
du. Zweigeld 2009. Okay. Und beide Weine kommen teilweise aus der gleichen Lage. Feuersteig heißt die, und das ist im Prinzip, ist das sozusagen Braunerde im Untergrund, Kalk, sandig, schottrige Böden. Ja. Mhm. Und dieser ganze Bereich im Burgenland, das ist halt eine eigene DAC, nennt die sich, also ein eigener Appellationsbereich, der nennt sich Leiterberg. Das ist halt ein Gebirge, also ein Hügelland sozusagen im Hinterland des Neusiedlersees. Und dort, also die Gebiete dort sind halt vor allen Dingen bekannt mittlerweile für Blaufränkisch. Mhm. Blaufränkisch ist so die mittlerweile so die Paraderebsorte in Österreich. Also man hat gemerkt, dass der Blaufränkisch, also jetzt sind wir zwar noch beim Zweigeld, aber dass der Blaufränkisch wirklich extrem viel Potenzial hat. Und ich sag mal, auf einem Niveau spielen kann, auch mit guten Bordeaux oder guten Burgundern, je nachdem, aus welcher Ecke sie aus dem Burgenland kommen, also auf welchen Böden er wächst und wie man ihn dann ausbaut, also mit welchem Holz. Ja. Und ich habe letztes Jahr eine ziemlich große Blaufränkischprobe gemacht und das hatte ich schon echt von Socken, was da teilweise gemacht wird. Das ist echt super. Der Blaufränkisch ist halt eine ganz alte Rebsorte. Man geht davon aus, dass die schon 800, 900, 1000 irgendwie so angebaut wurde. Und im Zweifelsfall eben irgendwie mit Karl dem Großen und den Franken halt in das Gebiet gekommen ist.
Wer hat die denn damals eigentlich angebaut? Haben Bauern das selber angebaut, um sich einen zu zwitschern abends? Oder hat der Fürst das angeordnet, dass das angebaut wird und dann den Wein für sich beansprucht?
Es gibt, glaube ich, beide Varianten. Und es ist so, dass es so im ganzen Mittelalter über und auch noch später, aber vor allen Dingen im Mittelalter, gab es im Prinzip zwei Rebsortengruppen. Die eine Rebsortengruppe war die der Heunischen, oder im Österreichischen wurden sie Welsch genannt. Das waren die einfachen Rebsorten fürs Volk. Und dann gab es die fränkischen Rebsorten. Mhm. Das waren die für den Adel. Ah. Und man hat ja damals, hatte ich glaube ich schon mal drüber gesprochen, man hat ja damals im Wesentlichen im gemischten Satz angebaut. Das heißt, man hatte keine reinsortigen Rebberge. Das kam eigentlich erst so im 18., 19. Jahrhundert auf. Sondern man hatte immer wild gemischt, weiß nicht, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Rebsorten drin. Ja. Und man hatte dann eben eine Leitrebsorte, die sozusagen angezeigt hat, wann man ernten sollte. Das war in Deutschland beispielsweise für die einfachen Sachen häufig der Elbling, weil er so in der Mitte etwa reif wird, ja, also in der Mitte der verschiedenen Rebsorten. Und wenn der dann reif war, dann hat man halt den ganzen Rebberg geerntet und hatte man dann manche Sachen, die waren noch nicht reif, andere Sachen, die waren vielleicht schon ein bisschen überreif sogar, aber im Durchschnitt hatte man dann insgesamt einen reifen Wein mehr oder weniger, wobei man halt sagen muss, dass die, oder ziemlich sicher ist, dass das, was die damals dann vor allen Dingen als heunischen gemischten Satz geerntet haben, wir mit Sicherheit heute nicht würden trinken wollen. Die haben das ja im Wesentlichen als Wasserersatz genommen.
Ja, ein Freund von mir ist Kulturhistoriker und der sagte mal, dass im Mittelalter im Prinzip alle ständig betrunken waren, auch die Kinder. Mhm. Also weil die ständig irgendwas Vergorenes getrunken haben, weil es
genau, halt die haben sich halt,
nicht ging.
Genau, die haben halt ins Wasser geschifft, ja, und geschissen, um es mal ganz klar zu sagen, und konnten es nicht mehr trinken. Und dann haben sie halt, also man hat halt locker ein paar Liter Wein am Tag getrunken. Der hatte nicht so viel Alkohol, also der hatte bestimmt deutlich weniger Alkohol und hat aber mit Sicherheit nicht geschmeckt. Ja. Und es war
kein Wunder, dass sie ständig Krieg geführt haben, alle besoffen und das noch von schlechtem Alk. Ja.
Genau, der Kulturhistoriker, von dem du sprichst, der meinte eben auch, dass er zum Beispiel ein Dokument hat vom Ulmer. Also vom Bau des Ulmer Münsters und da haben die Arbeiter sozusagen vertraglich zugesichert bekommen, eine Tagesration Wein. Ja, als Bezahlung. Also innerhalb der Bezahlung war festgelegt, dass sie eben auch eine Tagesration Wein bekommen.
Weiß aber man, wie groß eine Tagesration war?
Weiß man nicht. Also ich habe mal eine Führung auf der Burg Katzellbogen am Rhein mitgemacht und die meinten, dass die sozusagen die Rittersleute damals so 6 bis 7 Liter am Tag gehabt hätten.
Ja, und selbst wenn er weniger Alkohol hatte, 4-5% wird er gehabt haben.
Ja, eben. Ich meine, ich trinke keine 6 bis 7 Liter am Tag, aber
ja, vielleicht halt,
haben die das ja geschafft.
Wären halt 3 Liter heutiger Wein, also 3 Liter, sagen wir mal so 11-12%iger. Die kriegst du über den Tag verteilt schon getrunken, aber da bist du halt auch die ganze Zeit so auf so einem netten Knülle-Niveau.
Weißt mit Sicherheit. Ich trinke keine 6 oder 7 Liter Wasser. Ne? Ich trinke keine 3 Liter Wasser am Tag. Ne?
Nur 3 Liter Wasser kriege ich hin.
Ja, also ja, kriege ich auch hin, aber das ist eher selten. Ich trinke eher so 1,5 bis 2. Mhm. Aber 6-7 Liter Wasser.
Das schmeckt ordentlich. Aber wenn du die ganze Zeit solche scheppernden Rüstungen mit dir rumtragen musst, ist vielleicht auch anstrengender. Vielleicht erträgt man das auch alles nur besoffen.
Das ist die Frage, wie oft die tatsächlich diese Rüstung anhalten.
Das Mittelalter erträgt man nur betrunken. So sieht's nämlich aus. So.
Ja, und für die Ritter gab es dann aber eben, gibt's dann eben den fränkischen Satz. Und da waren eben die edlen Rebsorten drin. Und Karl der Große und Konsorten meinten halt, dass die fränkischen, also die, die er von zu Hause mitgebracht hat, damals gab es ja schon Pinot Noir und Gamay zum Beispiel, dass die eben die edleren Rebsorten seien. Und irgendwo gliedert sich da dann auch der St. Laurent und der Blaufränkisch ein mit ziemlicher Sicherheit. Mhm. Wobei man heute davon ausgeht, dass Blaufränkisch entstanden ist aus einer dieser Billigrebsorten sozusagen, nämlich dem weißen Heunisch. Den gibt's heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Das war aber früher eine der wichtigsten Rebsorten. Und einer roten Rebsorte. Es könnte sogar sein, dass es roter Silvaner war. Mhm. Da ist man sich aber noch nicht klar drüber. Und dann ist halt irgendwie... Was auch ganz interessant ist, ne, es ist auf jeden Fall eine weiße Rebsorte als Elternteil und rauskommt halt ein dunkler Rotwein, also eine dunkle rote Rebsorte. Mhm. Das ist bei Cabernet Sauvignon auch so zum Beispiel. Ist tatsächlich Sauvignon Blanc ist halt ein Elternteil von Cabernet Sauvignon, so wie er auch heißt.
Ich habe übrigens gerade meine Nase, glaube ich, überlastet. Ich rieche jetzt nichts mehr.
Vielleicht hat er sich auch verschlossen, keine Ahnung.
Die Nase oder der Wein?
Der Wein.
Nö. Der kann sich verschließen? Ich dachte, der kann sich nur öffnen oder dann werden.
Es gibt so Weine, die öffnen sich zum Beispiel, wenn du das Glas schwenkst. Es gibt aber manchmal auch Weine, die verschließen sich total, wenn du das Glas schwenkst. Also also da kommt der Duft dann eigentlich erst wieder, wenn du das erstmal stehen lässt. Ist eher selten. Kommt aber vor. Ja. So, genau. Und Zweigeld ist dann eben im letzten Jahrhundert entstanden. Durch eine Kreuzung von Blaufränkisch und St. Laurent. Und Zweigeld ist so, das ist die meist angebaute Rebsorte in Österreich. Die ist halt ein bisschen, vielleicht so ein bisschen flexibler als der Blaufränkisch und hat ein bisschen mehr Ertrag und so weiter. Und im Allgemeinen ist ein bisschen dunkler, kann man vielleicht insgesamt ein bisschen besser verkaufen, ist ein bisschen weicher. Müssen wir mal schauen jetzt, wie er wie das so ist. Die beiden Weine sind praktisch gleich lang vergoren worden, irgendwie 24, 25 Tage und sind dann auch etwa gleich lang im großen Holzfass ausgebaut worden. Also in dem alten großen Holzfass. Man wird nicht viel Holzgeschmack jetzt haben im Wein. Knapp 2 Jahre, also 23 Monate haben beide laut Aussage vom Tienhof eben im Holz gelegen.
Aber ich unterstelle, also ich habe jedenfalls den Eindruck, als würde ich das beim Zweigelt riechen können. Aber wie gesagt, den habe ich auch in diesem Probierglas. Da riecht man sowieso unendlich viel immer. Mhm. Spucknapf brauche ich. Ich brauche so einen Spucknapf. Habe ich eben geguckt, was ich als Spucknapf nehmen könnte, damit ich nicht nachher total besoffen bin wieder. Mir ist aufgefallen, ich habe nur klares Glas. Und das ist ja, das kriege ich das Kotzen, wenn ich das hier auf dem Tisch stehen habe. Habe ich gedacht, na gut, dann lieber betrunken. Man muss da halt auch mal...
Man muss halt auch Kompromisse machen. Muss halt
Opfer bringen. Fürs Vaterland. Na nee, ist Österreich. Na, ist ja auch irgendwie Vaterland. Ja.
Ja. Das ist schon, also man riecht, also ich finde auch, man hat so ein bisschen Holz in der Nase. Ja. Aber es ist halt kein Holz wie jetzt so ein flauschig weicher Vanille-Kuschelhase, sondern eher so altes, tatsächlich wie so ein bisschen mürbes, trockenes Holz. Ne? Also ich glaube nicht unbedingt, dass es tatsächlich vom Holzausbau kommt, sondern dass es irgendwie so ein bisschen dazugehört zur Rebsorte.
Gerade eine Frage aus dem Chat. Was snackt ihr denn zum Wein, wenn man gemütlich mit einer Gruppe zu Hause sitzt? Die Käseplatten sind so langweilig. Er möchte aber auch nichts, was sich dann wie Pflaumen auf die Zunge legt und den Geschmack verfälscht. Kauft ihr mal ordentlichen Käse. Das ist ja...
Ja, würde ich auch sagen.
Also ordentlicher Käse ist immer super.
Und also Vorsicht... Halt nicht die Gouda-Käsewürfel, das bringt es echt nicht.
Das ist, nee, da kannst du auch Weißbrot. Und sonst Weißbrot. Weißbrot finde ich mal schön. Oder so Ciabatta oder so.
Ja, genau. Also ich würde jetzt auch, also wenn es wirklich auf den Wein ankommt und man verschiedene Weine hat, würde ich schon eher so neutrales Gebäck nehmen. Brot. Also gutes Brot mit ein bisschen gesalzener Butter beispielsweise. Und wenn du dann mal irgendwie Käsepause machst in der Mitte, weil natürlich auch wieder nicht jeder Käse zu jedem Wein passt. Ne? Also da du hast dann schon schnell, genau, du hast dann tatsächlich ganz schnell den Pelz auf der Zunge, weil es überhaupt nicht zueinander passt.
Ja, und du hast auch, wenn du Pech hast, hast du halt auch einen Käse, der den Wein erschlägt.
Ja, kannst du auch haben. Umgekehrt ist es vielleicht eher der Fall. Und also gerade bei Rotwein muss man vorsichtig sein. Rotwein, also früher hat man ja immer gesagt, Käse passt zu Rotwein. Mhm. Stimmt aber eigentlich überhaupt nicht. Käse passt eigentlich zu Weißwein. Ja, also gerade auch fettere Käse passen meist eher zu Weißwein. Eigentlich passen nur gereifte Hartkäse, also ich sag mal jetzt wirklich alter Gouda, Parmesan und so weiter, die passen zu der ganzen Abteilung Bordeaux, gereifte Bordeaux, die im Holz lagen und so weiter, das geht. Und ansonsten relativ neutraler Brie geht bei vielen Rotweinen auch, Pinot oder so. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind Rotweine nicht unbedingt Freunde von Käsebegleitung. Wenn du bei Riesling und Chardonnay und so weiter und so fort eine viel größere Bandbreite hast.
Ja, ich merke das immer gar nicht, weil ich sowieso am liebsten Weißweine trinke. Ich finde sonst den Zweigelt, der hat was Kräutriges.
Ja.
Also der ist schon... Aber eher so frisch, so Wiesenkräuter. Also nicht so Nelke und so Zeug, sondern also nicht so Weihnachtskräuter, sondern eher irgendwie was Freundliches aus dem Frühling. So.
Das ist auch eher Gewürz, ne?
Gewürz, stimmt. Das andere war Gewürz. Ist ja eine Röse. Alles, also siehst du, ich bin Banause. Ich schaffe es nur noch, die Unbedarften zu beeindrucken, weiß nicht.
Ah, die Heunischen, ne? Also du bist eher für die Heunischen zuständig.
Ich finde den ein bisschen... Das mag aber vielleicht auch schon an meiner heranziehenden Erkältung liegen. Ich finde den ein bisschen lasch. Den zweigelt.
Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Also es ist kein...
Es ist kein spanischer Rotwein, das ist klar.
Ja, es ist kein spanischer Rotwein. Es ist kein Rotwein, der irgendwie aus dem fetten Holz kommt. Es ist ein, ich sag mal, mehr oder weniger ein Alltagsrotwein, der ein Stück weit unter 10 Euro kostet.
Ja, stimmt. Ich hätte wahrscheinlich, habe ich ein bisschen mehr Dichte erwartet noch. Mhm. Und mehr Dichte und mehr Komplexität.
Also der Tienhoff macht hier ein Zweigeld für 7,50 Euro. Kostet die Flasche. Mhm. Und Österreich ist...
Guckst du gerade auf deiner Rechnung oder auf der Webseite?
Nee, auf der Webseite hatte ich
noch. Ah ja, dann ist gut. Okay.
Aber ich wollte es nochmal abgleichen. Ich dachte, er hätte 47, aber kostet 57. Mhm. Österreich ist sowieso schon eigentlich an sich ein hochpreisiges Weinland. Haben wir ja auch bei den Weißweinen mitbekommen. Es gibt relativ wenig gute Qualität für unter 10 Euro. Muss man ganz klar sagen. Also da musst du schon ein bisschen suchen, gerade bei Rotweinen. Und aber jetzt mal abgesehen davon, ob es sozusagen stimmig ist, jetzt länderspezifisch, finde ich den Wein für 7,50 Euro ziemlich gut, muss ich sagen. Er ist vergleichsweise leicht vom Körper. Also einen relativ leichten Körper, aber.
Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie was Billiges im Glas hätte oder was Günstiges im Glas hätte. So gar nicht. Also ich habe jetzt zuletzt haben wir viel getrunken, weil der auch langsam weg muss, von diesem Spätburgunder von Tesch, den ich immer so anpreise, weil das so eine Literqualität für 5 Euro ist. Und davon ist dieser Zweigelt weit entfernt nach oben. Also Also es ist jetzt kein, ich habe jetzt nicht das Gefühl, als hätte mir jemand irgendwie so einen schnellen, günstigen Alltagswein hingestellt. Das nicht.
Nee, das finde ich auch nicht. Also der ist schön saftig, finde ich. Der hat so ein bisschen was von dieser Sauerkirsch-Saftigkeit. Ne? Du beißt rein, du hast diese Sauerkirschsäure.
Ja.
Du hast nicht mehr so viel Sauerkirschfrucht. Also die Frucht ist schon so ein bisschen weiter weg. Ne? Also er hat halt jetzt auch schon irgendwie 4 Jahre. Das ist ja auch schon ein bisschen was für einen vergleichsweise einfachen Wein. Und irgendwann schleift sich die Frucht ja so ein bisschen ab. Ne? Je älter der Wein wird, desto weniger Frucht hast du. Das nennt man Primäraromen. Diese ganzen frischen Früchte, die gehen dann ein bisschen weg.
Ja.
Dann kommen die Sekundäraromen. Das sind eher so eben diese kräutrigen, würzigen, erdigen, manchmal so ledrigen und so weiter Aromen, tabakigen Aromen. Das kommt dann alles so ein bisschen mehr durch. Ne?
Ja.
Und das hast du hier auch, finde ich. Ist ein bisschen erdig. Ist ein bisschen dieses, was du meintest mit Holz, so dieses alte Holz, wie altes trockenes Holz.
Ja.
Ja, diese Trockenkräuter.
Es hat,
ist auch eher Trockenkräuter als
frische Kräuter. Ja, richtig. Kräuter, ich wollte gerade sagen, der hat was ich ja an Weinen sehr gerne mag, an Rotwein. Der hat so ein bisschen in der Nase was Schmuddeliges. Sowas, also nicht, ne, im besten Sinne schmuddelig. Also so, ne, ich gehe dann ja immer in den Keller gedanklich und gucke, wie es im Keller riecht. Und im Keller riecht es oftmals so staubig schmuddelig.
Ja, so
nicht schimmelig. Nee, nicht muffig, nicht mit dem Muff. Also weil der Muff ist ja eher feucht.
Ja,
also das ist eher trocken. Also darum fand ich jetzt Trockenkräuter auch sehr passend. Aber das ist so, was schmuddelig, staubig schmuddelig. Finde ich schön.
Genau, beim Muff bist du dann schnell beim Pilz oder beim
Schimmelpilz
oder so. Nee, das ist gar nicht.
Nee, das ist da überhaupt nicht drin. Nee. Worauf ich mich hier echt freue, ist dann nachher der Dessertwein, die Beeren auslese, weil da stehe ich ja drauf auf so Zeug.
Das Schöne ist hier bei den Weinen, überhaupt stell ich das deutlich fest, auch bei den Österreichern, die hatten, genau wie viele andere Weinbauregionen auch, aber gerade auch die Österreicher, Entschuldigung, zwischenzeitlich
ein bisschen Tendenz. Schon aufstoßen. Ups, ach Gott. Sie Trinkerin. Welcher Film war das? Welcher Film war das mit diesem Restauranttester, diesem unglaublich dicken Restauranttester, der am Stock gegangen ist und die ganze Zeit Sodbrennen hatte, bis er ermordet wurde oder irgendwie sowas, ne?
Ich weiß das auch nicht mehr. Oder ja, war das irgendwie Monty Python?
Nein.
Die Karte abgefressen hat.
Nein, das war nicht Monty Pythons. Es gab irgendeinen Spielfilm, da war auch so ein Kritiker, der hat sich immer vom Chauffeur fahren lassen und ist immer aus dem Auto ausgestiegen, ist am Stock gegangen, jedes Mal, wenn er einen Stock aufgesetzt hat, hat er gemacht. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber das ist ein ganz furchtbares Bild, was in meinem Kopf festsitzt.
Die Österreicher hatten jedenfalls zwischenzeitlich die Tendenz, auch ganz viel mit Holz zu arbeiten, also eben auch mit so geröstetem Holz, also mit ja, sehr reif auch zu ernten, sowohl im Weißweinbereich als auch im Rotweinbereich, also so ein bisschen überreif sozusagen, ne, ein bisschen over the top und das Ganze dann eben in fettes Holz zu legen. Also es gab auch ganz viel Zweigeld, zwischenzeitlich auch Blaufränkisch, die, was eben so diesen Packerismus gepflegt hat, also diese Art und Weise Rotwein zu machen, wie sie zwischenzeitlich weltweit irgendwie en vogue war, ja.
Weil, wie heißt Parker mit Vornamen? Ich will mal Peter sagen, aber das Robert Parker, genau.
Ja. Ja. Ja, genau, weil...
Ist der eigentlich noch maßgeblich? Sind Parker-Punkte noch...
Ja, für einen größeren Teil von Weinkäufern, glaube ich, schon. Ja, doch, doch.
Oh, geil, der Bogen, der Bogenländische. Der Blaufränkische, ja, hat mehr von diesem Keller, Kellerstaub. Hm.
Doch, der Parker-Robert, der hat noch was zu sagen. Mhm. Durchaus. Wobei der sich so langsam zurückzieht, so ein bisschen in Rente geht irgendwann und seine Nachfolger, seine Adepten sozusagen schauen müssen, wie sie klarkommen dann mit dem Namen. Also es gibt ja so eine Gazette, so eine monatliche Weinbewertungszeitschrift, die er eben gegründet hat und die wird auch weiter seinen Namen tragen, nur wird er irgendwann dann nicht mehr darin schreiben und da muss man halt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass dieser Stil, der, man kann ja gar nicht sagen, dass er den geprägt hat, sondern grundsätzlich, also eher sagen, er hat halt einen bestimmten Weinstil favorisiert und daran hat man sich irgendwann orientiert.
Ja.
Also es gibt viele von diesen sogenannten Flying Winemakers, also die irgendwie zig Weingüter auf der ganzen Welt betreuen. Die haben, also davon gibt es einige, die dann eben gesagt haben, wir machen das so, wie er das mag. Ja.
Ah, du kannst dir also einen Winemaker, du hast ein Weingut und kannst dir jemanden bestellen, der deinen Wein so designt, dass Robert Parker hinterher sagt, okay, 93 Punkte.
Ja, klar.
Ah, okay.
Ja, ja. Also ich meine, wenn du die Voraussetzungen dafür hast, tatsächlich einen 93-Punkte-Wein zu machen, also brauchst du halt eine entsprechende Kombination aus Böden und Klima. Mhm. Ja. Ja, und wenn du dann sozusagen die formende Hand noch dazu hast, die weiß, wie sowas geht, dann ist es ohne weiteres machbar.
Ja.
Und es gibt sehr viele Leute, also auch Reiche eben, die gesagt haben, wir kaufen uns ein Weingut, aber die stellen sich natürlich nicht selber dahin,
ja,
sondern die lassen halt machen. Ist ja auch okay. Und dafür gibt es eben wirklich auch eine große Anzahl, aber so ein paar Dutzend Leute, die einen guten Namen haben, die halt in der Welt rumreisen und zwischen Bordeaux, Kalifornien, Chile, Australien, Südafrika hin und her reisen, Italien und dort Weine machen.
Ist das was, worüber die Weinwelt ungern redet oder ist das also sowas wie ein offenes Geheimnis oder ist das tatsächlich was, wo die auch... aggressiv oder offensiv mitwerben, dass sie sagen, auch unseren Wein hat Peter Schneidereit gemacht.
Ich gebe dir ein Beispiel.
Ja?
Ich bin vor 2 Monaten eingeladen worden in die Zentrale von Edeka hier nach Hamburg. Dort hatten die eingeladen Michel Roland. Michel Roland ist vielleicht der bekannteste Winemaker und der hat halt für Edeka exklusiv, sagen sie, ein Bordeaux gemacht für unter 10 Euro, aber sozusagen mit der Handschrift von Michel Roland.
Mhm.
Damit werben die ganz offensiv. Ja. Nun ist der Zufall, dass Michel Roland eben auch gut mit Robert Parker kann.
Sowas.
Aber Michel Roland ist halt so ein ganz typischer Vertreter. Der ist eigentlich Lebensmittelchemiker oder Biochemiker gewesen. Und das heißt, er weiß auch, was da passiert, ja? Welche Prozesse da passieren. Heutzutage wird im Keller ja gerne eben mit Hefen und Enzymen und so weiter gearbeitet. Und da musst du halt auch wissen, was dabei rauskommt. Ja.
Ja.
Also viele Weine, also gerade auch im Bordelais, wo die Flasche später mehrere hundert Euro kostet.
Bordelais ist, wo das Schlemmerfilet also, herkommt. Ne?
Genau. Genau. Also wenn du jetzt ich sag mal 100 Hektar hast und du kannst diese 100 Hektar oder sagen wir mal 50 Hektar, du kannst die irgendwie mit 40 Hektoliter ernten, ja, und hast dann nachher die Möglichkeit 200 Euro die Flasche zu bekommen, dann willst du die 200 Euro natürlich auch haben. Da sollte dann im Keller nichts schief gehen.
Mhm.
Und dann holen die sich halt die Leute, die das da machen. Ja.
Frage aus dem Chat. Beim Zweigelt stehen 18 Monate ausgebaut auf der Shop-Seite. Ist das die effektive Gesamtlagerzeit?
Nee, das ist die Zeit, die der Wein im Holzfass lag. Mhm. Und der Tinhoff selber schreibt auf seiner Seite, dass der Wein 23 Monate im Holzfass lag. Weiß nicht. Wie auch immer. 18 bis 23 Monate im Holz gelegen. Das heißt, der Wein liegt erstmal auf der Maische. Mhm. Das heißt, er gärt, ne? Mhm. Baut eben den Zucker in Alkohol um und das macht er in offenen Gärtanks. Also man kann sich das als große Holzbottiche vorstellen, die oben offen sind. Da passiert ja sehr viel, ne? Das blubbert und arbeitet da drin. Wenn das alles total geschlossen wäre, würde es jeden Kessel sprengen. Deswegen hat man dann eben entweder offene Gärbottiche oder wenn man beispielsweise das Ganze im Edelstahl vergärt, hat man es oben eben auch Ventile offen, wo das rausblubbern kann. Ne? Mhm. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie man jetzt zum Beispiel viel Farbe rausholt, ja, damit der Wein Farbe hat. Also man kann diesen Maischehut, diesen Tresterhut, also das, was
Gekröse,
genau, was
das nicht oben, Saft ist.
Was nicht Saft ist, genau. Die ganzen Beerenhäute und so weiter, die wandern nach oben, ja, durch den Gärprozess und die werden beispielsweise dann wieder untergehoben, ja. Mhm. Es gibt Pumpen, die das automatisch machen. Es gibt Leute, die machen das lieber von Hand und so weiter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so, damit umgeht, beispielsweise. Und der Tinhoff beispielsweise, der hat das, glaube ich, bei 20 Grad, 30 Grad, 25 Grad, ich weiß es gar nicht, ich guck mal gerade nach. Ja, bei 30 Grad hat er 20, 25 Tage diese Maischegärung durchgeführt. Und zwar mit spontan vergoren, also mit natürlichen Weinberg- und Kellerhefen durchgeführt. Und danach wird der Saft dann abgezogen und wandert eben in dem Fall in diese großen Holzfässer. Das sind dann, weiß ich nicht, wie viel er hat, 1000 Liter oder so.
Ich habe nicht aufgepasst, wie lange liegt der auf der Maische?
Ein Monat.
Ein Monat, okay.
Etwa, ja. Drei, vier Wochen, je nachdem. Und dann wandert der ins Fass. Und da bleibt er dann halt ein Jahr liegen oder zwei, je nachdem. Bei ihm waren es jetzt knapp 2 Jahre. Mhm. Und dann wird es auf die Flasche gezogen. Dann wird es noch filtriert, je nachdem. Ne? Manche filtrieren, manche tun es nicht. Ich denke, dass diese einfacheren Weine filtriert werden. Viele lassen die teuren Weine, die sowieso noch mal auf der Flasche liegen bleiben, den lässt man sozusagen das Filtrat drin. Mhm. Also diese feinen Schwebstoffe, weil man halt sagt, dass die setzen sich dann irgendwann am Flaschenboden ab. Deswegen sollte man diese Weine dann später auch dekantieren oder karaffieren sozusagen und dann eben gucken, dass man dieses Gekrösel aus der Flasche, also in der Flasche lässt und eben nicht rausschüttet, weil das dann Bitterstoffe in sich trägt.
Ich habe mir dafür einen Trichter gekauft. Das ist also es gibt nicht Trichter, ein Sieb, ein Trichter, auch super. Es gibt auch Trichter mit Siebchen drin. Die sind sehr teuer bisweilen. Was es aber auch gibt, ist im gut sortierten Haushaltwarenladen sehr, sehr engmaschige Siebe. Mhm. Die gibt's nicht immer. Also die gibt's auch, also so im normalen, im Supermarkt oder Karstadt oder sowas, ist es eher schwierig, die zu kriegen. Ich habe meins eben auch aus, ich glaube, damals beim Lora in Frankfurt geholt. Das ist so ein großer Haushaltwarenladen.
Ja.
Und da habe ich aber wirklich ein sehr, sehr, sehr feinmaschiges Sieb gekauft. Das ist auch nicht teuer gewesen. Lass das mal so ein Zehner gekostet haben oder so. Das ist auch so ein kleines nur. Und das kann man im Zweifelsfall auch prima übers Glas halten und da dann die Flasche durchschütten. Das funktioniert auch. Also da,
geht auch, ja. Ja.
Das Schönste ist natürlich dann natürlich diese, es gibt halt so ganz tolle Dekantiertrichter, die dann irgendwie so, du hast doch so ein Ding.
Du hattest mir,
stimmt, den hatte ich dir mal geschenkt, ne?
Dieses, du hast mir mal von Spiegel aus so einen Glastrichter geschenkt.
Genau, wo dann irgendwie so ein osmotischer Effekt, keine Ahnung, irgendwie.
Ja, das Problem war irgendwie, dass sich das sehr schnell zugesetzt hat.
Also echt, mein Geschenk war scheiße?
Nee, das war eigentlich, war das toll, aber es hat nicht so gut funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen eigentlich, glaube ich, wie es angedacht war. Aber ich hab's noch, also ich nutze das durchaus noch.
Ja. Der Blaufränkische ist eher meins. Mhm. Der stinkt ein bisschen stärker. Auch. Er riecht ein bisschen zuckrig. Also der hat auch diesen Kellermuff, aber mit ein bisschen Zucker von irgendeiner Frucht. Ich weiß nur noch nicht welcher. Erdbeeren. Aus dem Erdbeerkeller. Erdbeeren im Kartoffelkeller.
Echt? Erdbeeren hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Erdbeeren im Kartoffelkeller rieche ich. Irgendjemand hat Erdbeeren in den Kartoffelkeller getan.
In der Nase? Also
du riechst ja. Ich habe in der Nase einen Kartoffelkeller. Ja. Kartoffelnase, kennt man doch.
In der Nebenhöhle.
In der Nasennebenhöhlen Erdbeere. Ich finde, der hat was Erdbeeriges. Also der hat so also nur der Süßanteil im Geruch ist erdbeerig.
Finde ich jetzt nicht, aber egal.
Mist, falsche Antwort gegeben.
Nee.
Wie muss er denn riechen, frage ich oft Leute.
Es gibt ja zu dieser Frucht, zu diesen Früchten keine wirkliche Antwort.
Ich weiß. Ne?
Aber dieses herbe, trockene, kräutrige, das ist auf jeden Fall auch mit drin, ne? Dass der Zweigelt auch schon hat und hier nochmal ein bisschen prägnanter, finde ich auch.
Er hat sogar, ich glaube, ich kriege wirklich irgendwie mit meiner Erkältung das nicht mehr richtig hin. Ich finde, er hat sogar ein Hauch Käsiges. Einen ganz feinen Hauch was Käsiges.
Welcher Käse also, jetzt?
Die Kräuterkäse. Die Kräuter, die er hat, sind in einem sehr, sehr milden Käse. Wie wär's denn damit? Und dazu eine Erdbeere.
Sehr schön. Und eine Nuss.
In der Kartoffelnase.
Eine Nuss.
Eine Nuss.
Kopfnuss. Und noch eine Nuss dazu.
Noch ein Nüsschen. Nüsschen?
Ja, Nüsschen.
Nüsschen?
Paranuss.
Paranuss. Heißt das eigentlich, dass es keine Nuss ist? Paranuss? So, ist so eigentlich so eine Vornuss.
Eine Vornuss?
Ah, naja, so, ja.
So wie das Avocado
ist,
oder was? Eine
Vornuss ist das, was der Mann an seinem... Egal. Ah.
ja, ich dachte immer, die hießen... Ich hatte irgendwie was anderes abgespeichert.
Prostata.
Nebennüsse.
Nebennüsse. Nee, aber was ist denn? Aber Para heißt doch immer vor, ne? Parawissenschaft ist doch vorwissenschaftlich.
Ist das über oder vor oder unter? Keine Ahnung.
Außerhalb.
Außerwissenschaftlich.
Also sind Paranüsse sind keine Nüsse. Warum heißen die dann so? Warum heißen Paranüsse Paranüsse?
Guck doch mal nach, bitte.
Also im Internet?
Hat, also was er hat, wenn man ihn frisch einschenkt, nochmal aus der Flasche, dann hat er sowas Brotteigiges. Mhm. Das geht dann aber weg.
Mhm. Brotteigig. Warte mal, ich tue da mal noch was rein.
Tu mal was rein. So,
was reingetan? Ja. Ja, ich weiß. Mhm. Ja, hefig, ne? Also, ja, ja, so ein bisschen. Wie hieß denn eigentlich immer dieser beschissene Hefeteig? Ne, das war ein Sauerteig, den unsere Öko-Freunde früher immer in der Küche stehen hatten und wo sie immer was von abgegeben haben. Hermann. Hier, das ist Hermann. Da kannst du Brot draus backen und dann nimmst du davon ein bisschen was und gibst das deinen Freunden, dann können die auch Brot draus backen.
Was?
Kennst du nicht?
Nee.
Sei froh.
Na gut, aber das kann man mit Sauerteig halt machen, ne? Irgendwie.
Ja, ja. Der wird, halt, hat halt immer so ein bisschen was quasi-religiöses. Quasi-religiöser Sauerteig.
Dieser Sauerteig wurde 2000 vor Christus das erste Mal aufgesetzt.
Das ist der Sauerteig des Herrn.
Das Vorher, also das Paraherrn. Das
Paraherrn, genau. Ich trinke das jetzt mal.
Ich finde, das wirkt frischer und jünger als der Zweigelt.
Der hat auch genau das, was ich eben beim Zweigelt vermisst habe, nämlich ein bisschen mehr Dichte.
Ja, es hat ein bisschen mehr Dichte. Du hast
recht, also so kompakt im Sinne von Kompaktheit, ne? Da ist so ein. Ja.
Du hast recht mit den Erdbeeren, aber ich merke es eher am Gaumen, finde ich. Er hat tatsächlich ein bisschen was Erdbeeriges am Gaumen auch. Und er erinnert mich dabei auch so ein bisschen an Pinot. So, ne? Pinot Noir. Mhm.
Ich sag jetzt einfach, damit es also so klingt, als hätte ich Ahnung, aber tatsächlich meine ich eigentlich, ach ja.
Ach nee. Also der erste war irgendwie von der Saftigkeit her ganz klar für mich irgendwie bei so Sauerkirschen.
Ja.
Und der hier ist für mich weniger bei Kirschen und so ein bisschen mehr bei einer Mischung aus, ja, schwer zu sagen, schon ein bisschen Kirsche vielleicht, so ein bisschen... Doch, er hat ein bisschen was säuerlich-kirschiges, aber er hat auch was leicht süß-erdbeeriges.
Säuerlich-kirschig, ja, ja. Ja. Aber halt auch nicht Süßkirsche, ne?
Nee. Nee, obwohl er was Süßliches hat, was du in der Nase meintest, finde ich, hat er am Gaumen, also der ist natürlich völlig trocken, der Wein. Mhm. Aber so eine reife, süße, reife Note. Und die ist aber eben nicht so, wie soll ich sagen, so dicht und dunkel, wie es bei einer Kirsche ist, sondern eher so ein bisschen heller und zuckriger wie bei einer Erdbeere, wenn ich das jetzt mal so exaltiert sagen darf.
Und eben nicht Süßkirsche. Das halt auch nicht, weil Süßkirsche viel zu intensiv wiederum ist. Ja.
Und von der Struktur her, finde ich, am Gaumen ist, das ist ja jetzt nicht dunkel und dicht, wie jetzt man das jetzt beim Cabernet vielleicht hätte, sondern es ist eher so ein bisschen leichter, wie bei einem Pinot. Also heller sozusagen. Obwohl er Kraft und ja, obwohl er Kraft hat, ne? Also ein kräftiger Wein, ein kräftiger, leicht mineralischer, kräuterwürziger Wein, aber eben sozusagen von der Struktur her eher so ein bisschen leichter und heller.
Mhm. Da bin ich dabei.
Und das Ganze eben auch für, weiß nicht, noch deutlich unter 10 Euro.
Ich weiß gar nicht, schon ich ziemlich gelungen. Ich habe die Seite versehentlich weggeklickt. Warte mal. Oder ein Blaufränkisch.
Das ist schon echt super.
Blaufränkisch. 9,40 Euro kostet der.
Okay. Und wir sind bei beiden Weinen bei 13% Alkohol, was ich auch sehr angenehm finde. Das ist also zurückhaltender Alkoholwert. Reif gelesen, also es ist eine schöne, haben beide eine schöne Reifenote. War auch ein gutes Jahr. 2009 war ein gutes Jahr.
Aha, was war ein schlechtes Jahr?
In Österreich.
Überhaupt. Oder lässt sich das nicht so für ganz Nordeuropa festlegen?
Nee, so ganz, so direkt für alle kannst du es nicht. Also es gibt halt echt schwierige Jahrgänge.
Worum es mir gerade geht, also worauf ich hinaus will, ist, du gehst in den Laden, willst einen Wein kaufen und da steht ein 2003er, ein 2005er und ein 2011er. Also das meine ich. Also von welchen würdest du nicht kaufen? Also wenn du so aus den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, welche Jahrgänge sind da so, dass du sagen würdest, lieber die Finger weg, da wird man nicht glücklich.
Ja, also ich bin mir im Österreich bei 2010 nicht so ganz sicher.
Ja.
In Deutschland war 2010 auch eher schwieriger. 2006 war schwierig. 2003 war durch diese Hitze sehr schwierig.
Jahrhundertsommer, ja.
2002 war auch nicht so einfach.
Natürlich 2003 auch, also dürfte dann wahrscheinlich aber auch genauso ein paar extrem gute produziert haben, oder?
Ja, das, also ehrlich, ganz ehrlich, ne, wenn ich mit Leuten spreche, also auch mit Weinfreunden, die haben immer die Jahrgänge parat. Sollte man wahrscheinlich auch haben, wenn man sich irgendwie mit Wein beschäftigt. Ich habe die in Teilen auch parat, aber ehrlich gesagt, so für den Alltag halte ich mich ja eher an die Winzer und weniger an die Jahrgänge.
Mhm.
Also ich habe Winzer, bei denen weiß ich, da kann ich jedes Jahr kaufen.
Ja.
Eigentlich jedes Jahr.
Welcher ist das? Welche sind das? Oder verrätst du es nicht?
Doch, unser Daniel Wagner von Wagner Stempel beispielsweise.
Ja. Stimmt, von dem habe ich noch nie einen schlechten Wein getrunken. Ja. Ja.
Die haben natürlich Unterschiede. Also wenn du jetzt 2009 und 2010 nebeneinander stellst, dann ist natürlich der eine Jahrgang besser und der andere schlechter. Mhm. Das ist im direkten Vergleich gar keine Frage. Der eine Jahrgang wird auch länger halten als der andere. Aber wenn du den jetzt einfach, es gibt Weinjahre, die haben einfach zu wenig Säure. Da kannst du machen, was du willst.
Mhm.
Aber wenn du die jetzt nicht direkt vergleichst, sondern einfach einen Wein auf den Tisch stellst zu einem Abendessen oder so und Spaß haben willst, dann hast du eigentlich mit allen Weinen von ihm Spaß. Ja.
Ja.
So.
Darf ich jetzt die Bärenauslese aufmachen?
Klar.
Okay, Moment, muss ich gerade mal das Glas sauber.
Aber davon gibt es natürlich noch viel mehr Winzer. Aber das ist jetzt so einer, den du kennst und den ich kenne und den wir auch schon lange kennen. Und wir kennen den ja auch nicht umsonst so lange, weil eben diese Weine einen irgendwie Jahr für Jahr begleiten und immer wieder Spaß machen. Und das ist, ich weiß, wie er im Weinberg arbeitet, wie penibel der auf jeden Jahrgang reagiert. Das ist einfach extrem viel Weinbergsarbeit bei diesen Leuten, die Wein machen können.
Mhm.
Ja? Und die reagieren auf diese Jahrgänge. Und ist ganz witzig, der Kollege hier vom Bernd Klingenbrunn, der Martin Kössler von der Weinhalle, wo wir ja auch schon häufiger Weine hatten, der hat irgendwie so ein Manifest konstituiert für sich selber sozusagen. Und er hat halt gesagt, dass er die Winzer, mit denen er zusammenarbeitet, auch in Zukunft eben daran messen will, wie die im Weinberg arbeiten. Mhm. Also jetzt nicht nur, was Spritzmittel und so weiter angeht, sondern wie gut die Weinberge im Schuss sind. Ja,
mhm.
Wie viel da in den Weinberg rein investiert wird. Weil man letztlich schon daraus auch ablesen kann, was der Winzer drauf hat, ja, wie die Weine werden. Weil wenn die Weinbergsarbeit eine gute ist, dann kannst du den Wein eigentlich im Keller nicht mehr so verkacken.
Ja. Verstehe, also, es wie, wie Billy Wilder gesagt hat, es gibt drei Dinge, die, für ein, die man für einen guten Film braucht. Ein gutes Buch und ein gutes Buch. Mhm. Das heißt, wenn das Buch gut ist, dann kriegst du den Film kaum noch schlecht. Aber wenn das, ja, okay, ja. Verstehe.
Trotzdem gibt es natürlich Jahre, wie zum Beispiel das vorletzte jetzt an der Mosel. Ja. Das ist ganz schön in dem letzten Podcast, den ich mit dem ja, Matthias Klein gemacht hat vom Staffelter Hof. Der erzählt so ein bisschen über Entsäuerung des Weins. Die hatten viel zu viel Säure und da konntest du auch machen, was du wolltest. Ja. Du hattest einfach zu viel Säure im Wein und da musst du halt drauf reagieren. Ja, da musst du also doch im Keller noch was dran tun an dem Wein,
ja,
weil du sonst einfach nicht klarkommst. Ne? Die müssen ja auch überleben, die müssen einfach irgendwie ein paar tausend Flaschen verkaufen von dem Wein. Was sollen die sonst tun? Mhm. Ja? Und dann musst du halt im Keller irgendwie, da musst du halt im Keller ran und mit verschiedenen Möglichkeiten, die du hast, arbeiten, um dann doch noch einen vernünftigen Wein rauszukriegen.
Thema Verkaufen. Weißt du, was für eine Marge so Winzer haben? Also für wie viel, was haben die für Gestehungskosten für eine Flasche? Kann man das im Durchschnitt sagen? Also sprich, ne, wenn ein Hektar ungefähr 4000 Flaschen bringt, wie viel verdient der an diesem einen Hektar?
Ja, das ist halt auch so unterschiedlich, weil, ich nehme noch mal.
Also ich gönn's ihm, ne? Das muss man, ne? Also ich will halt, dass sie sich dumm und dämlich verdienen. Ich möchte, dass sie eine hohe Marge haben. Aber ich habe mal gehört, Flasche, Kapsel, Korken und Etikett sind schon ein Euro. Mhm. Finde ich immer ganz interessant, wenn man dann Weine sieht, die 1,99 kosten.
Mhm. Ja, genau. Also du kannst es natürlich auch überhaupt gar nicht sagen, weil du kannst mit dem Vollernter in der La Mancha, also in der Mancha, in der spanischen, auf der spanischen Hochebene, mit dem Vollernter durch die Weinberge fahren, die da alle gesund sind, weil es halt schön warm und trocken ist. Mhm. Ja, die können alle Bio sein, ja. Alle ein Bio-Siegel tragen, weil du in den Weinbergen halt nichts spritzen musst.
Ja. Ja.
Da kannst du ja relativ viel ernten. Also nimmst du halt irgendwelche Rebsorten, die einen hohen Ertrag haben, da gehst du mit dem Vollernter drüber, hast du 130 Hektoliter pro Hektar, hast praktisch keine Handarbeit. Dann kann der Wein halt auch, dann könnt ihr den halt auch für, weiß ich nicht, was, 50 Cent den Liter oder 90 Cent den Liter verkaufen im Zweifelsfall. Mhm. Ja. Dann hast du jemanden wie den besagten Jan Matthias Klein an in Kröf. Der hat auf der einen Seite hat er Steillagen, ja, wo Riesling steht in teilweise Einzelstockerziehung. Also da hat er irgendwie, oder weiß nicht, an der Terrassenmosel, Clemens Busch oder so, der hat dann auf einer, Entschuldigung, kleinen Terrasse 8-9 Stöckchen stehen, dann muss er zur nächsten gehen, ja,
ja.
Bei einer Steilheit im Weinberg, ne? Und auf der anderen Seite hast du halt vielleicht noch ein paar Lagen irgendwo im Flachland an der Mosel. Da steht Müller-Thurgau drauf. Ja. Mhm. Da hast du dann eben holst du vielleicht deine 80, 90, 100 Hektoliter raus. Das ist natürlich nicht miteinander zu vergleichen. Grundsätzlich würde ich mal sagen, wenn jetzt ein Wein im Fachhandel 10 Euro kostet,
ja,
oder 9,90 Euro, sagen wir mal, dann hat der Winzer vielleicht 3 Euro davon letztlich.
Okay.
Über. So, der Rest, also natürlich braucht der Händler eine Marge. Ja, der hat dann, sagen wir mal, vielleicht 50%. Ja, wenn es gut läuft, also bei deutschen Winzern.
Hey, Moment, wenn der 50% hat, warum haben wir dann nur so wenig Rabatt gekriegt?
Ja, weil er auch noch was verdienen muss.
Ach, Mist.
Ja.
Ich weiß nicht, er
hat im Zweifelsfall auch keine 50%. Es kommt immer auch drauf an, wen er verkauft und wen er vertritt und wie viel Menge er kaufen kann. Ja, also die Winzer geben natürlich auch Staffelpreise und deutsche Winzer beispielsweise haben auch weniger Marge. Ja, was einfach auch damit zusammenhängt, dass die eben großenteils eben auch vergleichsweise kleine Erträge haben, die guten Winzer, weil sie eben in teilweise in Extremlagen auch arbeiten.
Ja.
Es ist halt, die gesamten Entstehungskosten in Deutschland sind halt auch teurer als jetzt auf Sizilien, ja, zum Beispiel.
weil sie da illegale Boat People auf den Feldern und so, ne?
Ja, die werden mit Sicherheit.
Ist halt billiger zu ernten.
Ja. Klar, ist billiger zu ernten, aber die haben halt auch, also sobald du halt für die einfachen Qualitäten mit einem Vollernter durch den Weinberg düsen kannst, bist du halt auch schon viel günstiger.
Ja. Ja. Hast du die Bärenauslese schon offen?
Nee.
Mach
ich jetzt mal.
Das ist der Hammer.
Ja, das ist halt, man weiß es hier viel zu wenig. Also ich meine, das Problem ist so ein bisschen, dass Süßweine wie Bärenauslesen, Trockenbärenauslesen und so weiter ja eh nicht häufig verkauft werden.
Ja. Ja?
Also und damit haben natürlich deutsche Winzer Probleme und die Österreicher genauso. Und es gibt halt einige exzellente Winzer am Neusiedler See, also da, wo der jetzt hier auch herkommt.
Herrlich. Ich habe den jetzt in beide Gläser geschüttet, weil ich in dem Probierglas mehr rieche, weil der so, Entschuldigung.
Mm. Nee, nee. Ach schön, der hat jetzt auch sowas Pilziges erstmal in der Nase, was so. Ja, ich meine, ist ja auch Pilz.
Ne? Das bleibt halt auch, ne? Und das verändert sich dann.
Sehr schön.
Ja. Also ich habe den schon ein bisschen länger im Glas. Ich weiß nicht, was das für eine Frucht ist. Ich würde auch fast Erdbeere sagen, aber die ist zu konzentriert für eine Erdbeere.
Ja, es ist auch irgendwas Exotisches noch dazu, ne? Es ist Erdbeere, finde ich auch ein bisschen, aber es ist halt auch sowas wie...
Wie heißt sie denn? Ist das Papaya? Nee, nicht Papaya. Gott, wie heißt denn dieses Zeug? Das gibt's auch in Haribo Tropi Frutti, ist das auch mal drin. Mann, wie heißt das? Nicht Papaya, sondern... Oh, ich werde irre.
Aber du meinst jetzt nicht Maracuja.
Maracuja, ja? Natürlich, das ist Maracuja, oder?
Ja.
Erdbeermaracuja.
Erdbeermaracuja mit ein bisschen Pilz.
ich finde ja, was da der Pilz, was dem, also vielleicht, der Chat sagt Passionsfrucht und genau das ist, was ich meine. Passionsfrucht ist es, oder ja, ist Maracuja Passionsfrucht?
Ja, Maracuja ist Passionsfrucht.
Ah ja.
Passionfruit ist
Scheiße. Maracuja. Hätte ich wieder was gelernt, ne? Mhm. Soll mal einer sagen, wir machen hier keinen
Bildungsfernsehen.
Rundfunk. Weißt du, was mir einer geschenkt hat?
Nee, Maracuja.
Die Domain tonrundfunk.de. Ist das nicht geil?
Tonrundfunk, ja, das ist cool.
Das ist total geil, oder?
Ja.
Hammer. Naja, der Tonrundfunk jedenfalls ist ein Bildungsprogramm. Maracuja, ja. Passionsfrucht. Aber das, so hieß das früher, als ich diese Haribo Tropi Frutti immer gefressen habe, da hieß das, glaube ich, sogar noch Passionsfrucht. Weil dann auch die Christen das kaufen. Oder so. Ja, den Pilz riecht man auch.
Ja.
Der müffelt da so vor sich hin. Ja. Aber was man halt auch riecht, und vor allen Dingen, wenn du die Nase richtig tief ins Glas tust, ist Flint, Feuerstein.
Oh.
Und zwar richtig viel Feuerstein. Also ich finde das total cool. Also der Pilz ist so, es gibt ja so zwei Arten zu riechen, oder wahrscheinlich auch mehrere. Also einmal so ein bisschen vom Glas weg und ganz kleine Schnupperer nur. Ja. Und da finde ich den Pilz sehr stark. Ja. Und wenn du aber den Kolben reinhängst und richtig tief einatmest, hast du so sehr viel Feuerstein halt.
Und Orangen. Die hatten wir noch nicht dabei.
Oh, ich hab's ja gerne grob, ne? Oh. Diese Üppigkeit. Mm. Oh, herrlich. Entschuldigung. Boah, ist das toll. Mm. Ah. Toll. Und mehr.
Ja, man trinkt sowas halt viel zu selten.
Mhm.
Und die Jungs da unten am Neusiedler See, also es ist deswegen am Neusiedler See, weil dieser Neusiedler See halt so ein Nebelgebiet ist, ja.
Himmel.
Das ein Teil vom Neusiedler See hat halt Nebel und im Nebel entwickelt sich halt die Botrytis, also dieser Pilz, ne?
Mhm. Orange habe ich übrigens im Mund, gar nicht so in der Nase.
Deutlich stärker im Mund, ja. Genau.
Gott, super.
Mhm. Schon schön.
Ja, mehr Beeren auslesen. Wir lernen mehr Schaumwein. Übrigens, dieser Rollet war das, glaube ich, ne, den wir in der Weihnachtsausgabe hatten. Davon habe ich mir direkt einen Karton noch bestellt nach der Sendung.
Ja.
Also, nee, anders. Ich habe mir den Karton bestellt, bevor ich die Sendung veröffentlicht habe als Podcast, weil ich dachte, oh, nachher ist er ausverkauft.
Ach, deswegen hat das so lange gedauert.
und das ist ja wirklich ein...
Und dann auch noch falsch geschrieben.
Echt?
Ja, du hattest doch die Sendung irgendwie, die das Haar bei Weihnachts falsch geschrieben.
Ach so, ja, nee, das, ja, ach, das stimmt, aber das ist ja, das war Absicht.
Ja, ja, klar.
Das ist Kunst.
Ja, genau, angewandte Kunst.
Genau. Trinken für angewandte Kunst. Ja, und den, da, davon hatte ich mir einen ganzen Karton gekauft und hab den hier so im Ausschank gehabt, so, ne? So irgendwie Besuch gehabt, ich will mal einen Schaumwein auf. Und dann, hey, ist doch, kannst du nicht machen, ist doch für besondere Anlässe und was sie dir da so, ne? Also so. Mhm. Und hab den an auch Silvester mit ins Radio mitgenommen.
Ja.
Und hab damit auch wirklich große Erfolge gefeiert.
Ja, das war überhaupt, ne? Das war eine schöne Sendung. Also das waren echt drei tolle Weine.
Ja, ja. Mhm.
Ja. Ja, und wir haben ja jetzt, du erinnerst dich an Moss, also an den weißen Wein mit der Restsüße auch, ne?
Ja.
Den wir in der Sendung hatten. Ja. Die werden wir besuchen jetzt an der Loire.
Oh, ah, oh.
Ja.
Oh. Ja. Ach, jetzt bin ich wieder beeindruckt. Genau. Machen wir da eigentlich Sendungen? Nee, ne? Da saufen und fressen wir nur.
Ja, ja.
Ja, genau, was soll das denn?
Ja.
Wo kommen wir denn sonst hin?
Ja, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich werde sowas nie nochmal machen. Also wirklich nicht. Ich bin kein Reiseorganisator. Ich, weißt du, ich habe.
Aber das macht doch Florian, dachte ich.
Der hat die Reise organisiert und ich die Weingüter.
Ah.
Ja, und das mache ich noch in Frankreich nicht noch einmal.
Also weil der Franzose so unzuverlässig ist.
Das hat ewig gedauert. Ich habe ja vor einem halben Jahr angefangen und ich habe jetzt, vorgestern habe ich das letzte Okay bekommen für Mittwochabend. Ja.
Das heißt, du wusstest gar nicht, ob das klappt, was da steht und wofür ich bezahlt habe längst.
Doch, eigentlich schon, aber weißt du, so dieses letzte Okay. Also die sagen dir, ja, klappt, kein Problem. Ne? Und ja. dann hörst du monatelang nichts mehr von denen, schreibst die an, ja, und kommt einfach gar nichts.
Mhm.
Und ja, dann kriegst du irgendwann schweißnasse Hände, ja.
Mhm.
Ja, wie hätte ich da gestanden? Irgendwie in Saumur auf dem Dorfplatz und sag, nee, Klobuchar genau. Ist nicht.
Es ist leider nicht. Und dann
hättest du mindestens. Wir gehen jetzt zu McDonald's.
Genau, dann hättest du mindestens zwei Podcaster da gehabt, die für dahin fiese Lieder über dich gesungen hätten im Internet.
Im Internet, genau.
Gerade habe ich gedacht, ob ich mir noch einen Karton von diesem Cremant bestelle.
Hm. Solange es ihn noch gibt. Also,
nicht?
Mach das, aber.
Aber?
Ich muss jetzt mal gerade gucken.
Kommt jetzt ein Geheimtipp, den ja, nur für die kommt, Leute. Das schneide ich dann hinterher im Podcast raus, damit es nur die Live-Hörer mitkriegen.
Genau, ich muss mal gerade gucken. Ich hab gerade einen leichten Gedächtnisschwund.
Ja, das liegt am Alkohol.
Aber ich trinke da fast gar nichts.
Ich wüsste ja gerne, ob, wenn ich jetzt gleich die Flasche Bären auslese, drin habe,
ja.
Ob ich dann noch Vic Medi-Night nehmen darf. Aber da ist auch Alk drin. Eigentlich ist es wahrscheinlich, geht's darum, ne?
Genau.
Dass da Alk drin ist. Was hast du gerade vor? Suchst du gerade den Geheimtipp?
Ich guck nur ganz gut, genau. Gebe dir den Geheimtipp neben.
Ah, den tippst du mir jetzt in den Chat ein, damit die anderen das gar nicht mitkriegen.
Nein.
Doch, komm, mach!
Nein.
Doch, die sollen bezahlen. Nur, nein, die können uns da. Weinerpressung.
Genau, vinicultur.de ist der Laden in Berlin.
Vinicultur
ja. Ist der Laden in Berlin und zwar Grohlmannstraße 44.
Grohlmann, die ist das Charlottenburg.
Charlottenburg. Ja. So, da gehst du hin.
Und sagst. Und
kaufst. Warte, ich guck mal gerade in die Preisliste von denen.
Ich kann da nicht hingehen. Hier ist Schneechaos.
Ja, ja, macht nichts.
Okay.
So, aber du fragst nach Pinier, also P-I-G.
Aber wenn du das jetzt im Radio sagst, ne, dann gehen da alle.
Ja, die werden ja ein paar Flaschen haben.
Meinst du?
Natürlich sage ich das jetzt im Radio.
Pinier
ist auch Jura, also Jura, ja?
Ja. Warte mal, muss ich mir irgendwo aufschreiben, wo ich es nicht vergesse? Gott. Morgen wache ich sowieso mit Fieber auf, dann ist das alles.
Ist das durch?
Ist das durch, das Thema, genau, dann kannst du aber vergessen. So, Vinicultur.
Ja.
Und da frage ich nach.
Domaine Pinier.
P-N-E-I, also wie Penis?
P-I-G-N-I-E-R.
P-I-G-N-E-R. Pickner.
N-I-E-R.
N-I-E-R. Picknier.
Genau, so.
Sag das doch.
Und dann kaufst du mal. Dann fragst du mal, ob die von denen den Cremant haben.
Mhm.
Und?
Ja?
Savagnin.
Was?
S-A-V.
S-A-V. A-G.
N-I-N.
N-E-N.
N-I-N.
N-I-N. Sauvignon.
Sauvignon. Kostet 26 Euro die Flasche.
Autsch!
Ja.
Alter!
Kaufst du trotzdem.
Ja, Alter!
Und dann sagst du mal Bescheid.
Okay. Achso, davon der Sauvignon kostet 26 Euro.
Ja, der Cremant ist nicht so teuer, aber ich weiß nicht, ob die den haben.
Okay.
Der Cremant ist super, aber der Sauvignon ist eine alte Rebsorte aus der Ecke. Ist eigentlich Traminer. Also ist ein alter Name für Traminer.
Moment, ein Schaumwein aus dem Traminer?
Nee. Sauvignon ist kein Schaumwein.
Ach so, okay.
Aber wir hatten in dem Schaumwein, den wir hatten von Rolet, da war auch Traminer drin. Ja, also auch Sauvignon.
Ja.
Genau, aber dieser Traminer aus dem Jura, der schmeckt nicht nach Traminer, so wie du den kennst. Schmeckt anders. Im Prinzip schmeckt der Wein, wenn ich es runterbrechen soll, wie eine Mischung aus exzellentem Burgunder, also Chardonnay und Sherry, trockenem Sherry.
Das klingt sehr interessant.
Es ist speziell, aber es ist exzellent. Es ist echt super.
Na, speziell finde ich ja gut, solange es nicht zu fein ist, sodass ich mit meiner grobschlächtigen,
Ja. Also, ich finde die Bärenauslese auch sehr schön. Es ist ein Welschriesling. Da haben wir das Welsch wieder, ne? Also, ja. Sozusagen einfacher Riesling. Hat mit Riesling nichts zu tun, der heißt nur so. Der hat also mit unserem deutschen Riesling oder österreichischen Riesling hat er nichts zu tun. Es ist einfach eine andere Rebsorte. Hat nur ein bisschen Ähnlichkeit mit Riesling, weil er halt auch eine deutliche Säure hat.
Ja.
Und wird in Österreich im Allgemeinen eben für ganz einfache Weißweine, auch gespritzte, genutzt. Ja, also so auch ein bisschen mussierend, so wie Vigno Verde oder so ausgebaut oder wie ganz einfacher Grüner Veltliner, halt so ein Sommerwein. Oder eben für Süßwein, weil er eben diese Säure hat. Ne? Und ein Süßwein funktioniert ja immer nur dann gut, wenn auch die Säure da ist.
Ja.
Ne? Sonst wird es halt pappig.
Ja.
Ich finde, er könnte ein bisschen mehr Säure haben.
Mhm.
Und er könnte auch ein bisschen länger sein.
Mhm. Ja, länger hat er gar nicht.
Nee, hat er.
Also könnte ein bisschen länger sein, ist ein Euphemismus. Also er ist sofort weg. Das ist, aber bis das er weg ist. Das würde ich
jetzt nicht sagen, aber.
Ich finde zumindest, okay, er bleibt vorne auf der Zunge bleibt er relativ lange, aber auch nur da. Und das finde ich nicht ausreichend.
Hm.
Aber bis dahin,
das also ist
bis
trotzdem lecker.
Der explodiert halt und der kostet halt 12 Euro. Mein Gott.
Ja, eben. Ja. Es ist schon okay. Also finde ich, würde ich jetzt auch nicht meckern.
Mhm.
Nur ein bisschen kritisch anmerken.
Ayuvo sagt im Chat, mein Feuerstein würde bei ihm schmecken wie ein China-Beller.
Hm?
Ja. Genau das meine ich auch mit Feuerstein.
Mhm. Aber was ich finde, was super ist, bei dem Wein, und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass er nicht einen Ticken mehr länger hat, der hat so eine diese Bitterkeit, also wirklich diese Bitternis von Bitterorangen oder so. Ich habe ja jetzt gerade hier Bitterorangen verarbeitet, also Pomeranzen zur Marmelade, kriegst du noch ein Glas.
Geil. Und komm ich mir holen.
Oder so.
Oder du kommst dir holen, dann machen wir endlich mal diese Portflasche leer.
Ja, das muss auch mal dringend sein.
Ne? Weil,
also dass ich mal wieder komme, meine.
Ja, und vor allen Dingen, dass wir auch diesen Port leer machen. Wer weiß, ob der das alles überlebt hat über die Jahre.
Ja, Port schon. Port ist da sehr genügsam.
Ja, wollen wir es hoffen.
Ja. Das mag ich, also diese Orangenbitternoten, Zitrusnoten da drin, das finde ich sehr schön. Das macht das Ganze auch, also obwohl eben halt dieser Ticken an Säure fehlt, trotzdem lebendig und frisch.
Ja. Es ist toll. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht davon vielleicht einen Karton bestelle. Oder einen halben. Aber das oder kriege ich bei K&M, kriege ich da auch den Cremant? Nee.
Nee, den kriegst du nicht. Mist. Was du da allerdings kriegst, sind die Weine von Ziereisen. Was
ja auch sehr schön
ist. Zum Beispiel. Genau. Wir warten mal, bis wir die drei von Klingenberg aufgemacht haben.
Hol ich mir noch einen Karton. Und steht hier alles voll. Hier steht sowieso alles voll. Ah! Ich muss aufhören, Wein zu bestellen. Ehrlich, das ist nicht. Also, die Liebste prügelt mich auch schon. Also, weil hier steht halt, in jedem Raum stehen Kartons, wo Wein drin ist.
Ich kenn das.
Das ist so schlimm. Aber es schmeckt so jod. Es schmeckt so jod immer. Mann. Und seit wir jetzt in Berlin, in Hamburg, wie hieß der Laden, wo wir waren? Altes Mädchen?
Ja, genau. Altes Mädchen.
Seit ich da dieses Crew Ale X 2.0 getrunken habe,
Barley Wine.
Barley Wine, genau. Und ich mein Leben lang, also bis mich dann jemand, also ich hasse ja Klugscheißer, aber manchmal bin ich auch echt froh, dass es sie gibt, weil mich dann irgendjemand darauf hingewiesen hat, Barley ist das englische Wort für Malz und nicht für Hopfen. Weiß jeder, außer Holger Klein.
Echt?
Ja, ja, ich immer schön rumgelaufen. Natürlich weiß ich das auch, weil es gibt hier einen Laden, der heißt Hops and Barley. Was wird ja, wohl genau. Barley heißen, ja? So, in dem Laden war ich auch schon trinken. Die haben tolles Bier und nette Stullen. Leider Gottes, ja. Ansonsten keine Küche, finde ich doof. Aber ich habe aber nie drüber nachgedacht und habe halt, weiß ich nicht, irgendwie Barley Wine mit Hopfenwein übersetzt. Und habe halt allen erzählt, Hopfenwein, Hopfenwein, Hopfenwein. Bis dann mal einer meinte, hier, hör mal. Und der war echt freundlich. Weil eigentlich hätte er auch sagen können, das ist immer Vollidiot. Hätte ich auch akzeptiert, dass er mich Vollidiot nennt. Jetzt weiß ich, ist halt Malzwein. Aber ist halt auch nur ein Bier mit sehr viel Umdrehung. 10,1 Umdrehungen hat es. Und darum wird es halt Wein genannt, damit man psychologisch darauf eingestimmt wird, dass da viel Alkohol drin ist, was man nicht wird. Weil ich habe jetzt halt den ersten Kasten davon, den zweiten habe ich gerade bestellt.
Also den ersten Kasten habe ich schon gestern getrunken und den zweiten dann heute.
Den ersten Kasten habe ich relativ schnell getrunken, weil ich dann irgendwie nach Hause kam und dachte, ach, Bierchen.
Ne, das heißt, so. Du hast nur einen Nachmittag gebraucht?
Nee, mehrere Tage. Aber ich habe gedacht, halt hier so ein bisschen hier, Barley ist Gerste, siehst du, lerne ich gerade im Chat. Ne? Einmal doof, immer doof. Ja. Und kommst dann so nach Hause und das sind halt nur so 0,3er Flaschen mit 10,1 Umdrehungen. Und ich komme halt heim und denke, ach schön, hier Bierchen, komm, zisch. Und zwitsche mir so ein Bierchen rein und denke mir, ach komm, noch ein Bierchen, war so lecker. Ne? Und dann drehe ich mir halt noch so eins rein und dann hast du halt zweimal 0,33 Liter Bier mit 10,1%. Das heißt, du hast ungefähr eine Flasche Riesling getrunken. Also eine Flasche ordentlich trockenen Riesling hast du dann getrunken. Und ich bin halt fast jeden Abend echt trunken ins Bett gegangen. Tagelang. Sehr schön. Ja, aber was soll ich machen? Das IPA ist ausverkauft.
Ach echt?
Schweine. Weiß der Geier, was die machen. Wahrscheinlich haben die auch irgendwie Weihnachtsferien gemacht oder sowas und brauen dann irgendwann hinterher. Ich würde ja das IPA kaufen, aber gibt ja nicht. Ja, was willst du machen?
Ich muss jetzt auch, glaube ich, mal wieder so eine IPA-Pause machen, weil es ist dann doch irgendwann auch ein bisschen penetrant, diese.
Finde ich ja nicht.
Ich mag es gerne, aber es ist ein bisschen. Was ich ja sehr gut finde, also wirklich richtig gut, ist Braukunstkeller.
Braukunstkeller, ist das auch eine Brauerei oder ist es ein Laden?
Nee, es ist eine Brauerei. Mhm. Die machen drei verschiedene IPAs, die sind alle echt gut. Und dann hat irgendwie netterweise in Förde am Niederrhein haben irgendwie ein paar Jungs eine Brauerei gegründet. Da habe ich jetzt auch das IPA probiert, das war echt gut. Und der Egghead, der hat mir gesagt, dass er da zur. Also die verkaufen nur einmal im Monat, brauen die und dann verkaufen die halt und das war's, ne? Der fährt jetzt beim nächsten Mal dahin und bringt mir irgendwie die drei Biere mit, die brauen.
Sehr gut. Was echt
cool ist. Ja. Also du kannst es nicht im Internet kaufen, gar nichts, du kannst es irgendwie nur in Förde vor Ort kaufen. Bisher. Ja, und die machen halt Alt, Pilz, IPA, alle möglichen Sachen. Ich bin mal gespannt auf die anderen Sachen, die die machen. Auf jeden Fall finde ich das super, dass einfach diese kleinen Brauereien irgendwie aus der Erde sprießen sozusagen und es einfach wieder eine Vielfalt gibt. Also großartig.
Ja,
super.
Das ist echt vor allen Dingen, weil es immer hieß Deutschland, Land der Biere und dann kriegst du halt überall Warsteiner.
Ja, genau. Fernsehbier.
Ja.
Ja, das schlimm. War's dann.
Und das wenn ist
du
halt
Glück
weg.
Hast,
das
hast ein, genau. Du hast, wenn du Glück hast, dann hast du noch irgendwo einen Händler, der irgendwie diese kleinen fränkischen Brauereien noch hat. Genau. Ja. So, aber die hat ja noch lange nicht jeder. Und dann bist du halt, warst du irgendwie jahrzehntelang auf diese Fernsehbiere angewiesen.
Und auch das, selbst die guten Fernsehbiere gehen mir mittlerweile wirklich auf die Nerven. Also sowas wie Tegernseher zum Beispiel. Ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Bier. Aber auch das ist mir mittlerweile, das reicht mir halt mittlerweile nicht. Seit ich dieses, also ich habe wirklich IPA entdeckt und ich kann da nicht mehr weg. Und ich kaufe halt Fernsehbier, wenn ich Besuch kriege. Kürzlich war eine Freundin kurz hier zu Besuch. Da habe ich dann halt irgendwie ein Becks Gold gekauft, weil ich weiß, naja, die hat's halt nicht so mit Geschmäckern. Mit extremen Geschmäckern. Dann kriegt sie halt ihr Bierchen. So. Aber sonst kaufe ich das halt gar nicht mehr. Was echt schlimm ist, weil ich nur noch Biere habe, die extrem viel Alkohol haben und ja, das ist ja auf Dauer auch nicht gesund.
Nee?
Ne? Ach so. Nee. Das macht verrückt. Und schadet der Gesundheit. So.
Tja, schön.
Also, toll. Ich habe jetzt übrigens die Beerenauslese komplett im Glas. Also die Flasche ist jetzt leer.
Okay.
Und ich trinke das jetzt.
Ich lasse noch was der Liebsten über. Mhm. Die mag das nämlich auch gern.
Nee, meine ja nicht. Die ist ja ich nicht so ja. Süßwein.
Ist
ja
so die ist eher so trocken.
Genau, saure kleine Scheiße. Also die findet halt Tesch super, der ja wirklich extrem sauer ist. Aber was heißt sauer? Extrem trocken. Mhm. Ich mag den ja sehr gerne.
Ach echt?
Meint man gar nicht, ne? Wenn man das so hört hier.
Ich dachte immer.
Der Tesch, nee, kann er nicht haben.
Komm.
Trink das bloß nicht. Da muss ich auch mal wieder was bestellen. Aber wo soll ich denn das hin tun? Ich brauche einen großen Weinkühlschrank. Und Geld für Strom.
Ja, musst du mal gucken. Du musst halt mal gucken. Sowas gibt es ja irgendwie immer auch mal bei so Gebrauchtbörsen.
Ja, aber ich wüsste nicht, wo ich den hinstellen sollte. Ich habe im Keller halt keinen Stromanschluss. Das heißt, ich muss das Ding in meine Wohnung stellen. Und ich bin schon mit dem kleinen Weinkühlschrank überfordert.
Ach so.
Der hast du einen kleinen Weinkühlschrank? Ja, so normal hoch. Also wie so ein normaler Kühlschrank halt. Und der steht, der
so, wandert. Was hast du schon?
So was habe ich, der wandert halt von einem Raum in den anderen. Im Moment steht er im Wohnzimmer, weil ich hier die Küche gemacht habe und jetzt erstmal das kleine ist der Zimmer.
Mit Glasfront, so
ja, so ein Arschloch-Ding. Ja.
Ich war schon zu lange nicht mehr bei dir.
Mhm. Aber ist ja egal, der steht ja sowieso hier rum. Also der, du würdest dann hier im Wohnzimmer pennen, wo. Hier sieht's aus. Unfassbar. Na egal, Hauptsache in der Küche kann man sitzen. Ne?
Genau. Mit dem Abwaschbaren, Linoleumboden.
Das ist Feuchtraumlaminat. Das gibt es nur bei mir in der Wohnung. Ah. Woanders gibt es das nicht. Feuchtraumlaminat, scheiße. Ey. Wenn mir da irgendwann mal irgendwas ausläuft, bin ich so im Arsch. Dann brauche ich schon wieder eine neue Küche.
Jo.
Ja, haben wir es, ne?
Noch Fragen?
Also ich habe keine. Hat der Chat noch Fragen? Nö. Obwohl die immer ein bisschen Zeit versetzt hören, das muss ja erst irgendwie durch so das Internet durch und zack,
bumm. Ja, das wird ja auch immer langsamer, je stärker das gefiltert wird. Ne?
Was, das Internet?
Ja, ja.
Stimmt. Das dauert, mittlerweile dauert das Tage, bis Nachrichten ankommen.
Ja.
Schlimm. Ja, ne, dann können wir ja eigentlich auch.
Genau, wir machen jetzt im Februar, machen wir jetzt Stadt Klingenberg, also einmal Portugieser und zweimal Spätburgunder.
Portugieser, ja.
Müssen wir noch einen Termin finden, können wir ja gleich mal gucken.
Ja.
Ja. Und ansonsten fahren wir erstmal zusammen an die Loire.
Genau, wir fahren, an die Loire, genau. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie das wird. Weil das irgendwie die Anreisekoordination, die war ja schon eher so mitteloptimal. So, aber ja.
Das alles andere wird super.
Genau, das wird Essen geben. Hauptsache, ich kriege ein Einzelzimmer, dann ist mir alles egal.
Nee, das ist ein Schlafsaal für 12 Leute. Wusstest du gar nicht.
Nee, wusste ich. Das Einzelzimmer hätte das Doppelte gekostet. Ne? Christoph, wir sprechen uns noch.
Ja,
bis dann. Bis dahin. Und euch danken wir natürlich wie immer für die Aufmerksamkeit.
Ja, wir auch.